Hello?
Hello!
Ich weiß nicht genau, hast du gerade gerufen oder?
Ja.
Es klang eher so wie in so ein Wolfschrei. Ja, so klang das.
Ich finde es ja ein
Aber passt, da gibt
bisschen.
es ja auch Alphas bei den Wölfen. Das kommt ja, glaube ich, auch so ein bisschen daher. Gerade so Werwölfe und so, da kommt dieses ganze Genre mit den, also. Ist nicht so wichtig. Das führt jetzt zu weit. Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Bist du Atheist oder Satanist?
Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich sagen, ich bin Teeist. Ich trinke sehr viel Tee.
Okay, stehe.
Also bin ich Atheist.
Das macht keinen Sinn, weil das verneint ist.
Was bist du denn?
Ich bin Atheist.
Liebe Zuschauer, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, deswegen seid ihr auch Zuhörer. Aber Joe hat ein großes, umgedrehtes Kruzifix auf der Stirn.
Ich meine, was sollte ich jetzt, ne, wenn du mich so fragst? Man kann ja schlecht zugeben, also dass man Satanist ist.
Ich kenne eine Gruppe, die gibt das sehr gerne zu.
Ja. Ich glaube, man hat an unserem Intro ja schon gut erkennen können, worum es geht. Und wenn nicht, dann sieht man es im Titel. Wir sprechen heute über 28 Years Later Bone Temple. Ich glaube, wir haben bis zum heutigen Tag noch nie über einen Film gesprochen, der nicht für sich allein steht. Weil ich glaube, alle Filme, die wir bisher besprochen haben, sind komplett, also die basieren nicht mal auf einem Buch oder sowas. Außer wir gehen jetzt davon aus, dass Q4 Wellness auf den Zauberberg beruht, aber nicht allzu sehr. Deswegen sind wir jetzt das erste Mal eigentlich in der Lage oder in der Situation, dass wir den gar nicht nur so für sich stehend besprechen können, sondern dass wir auch Bezug nehmen können oder müssen auf die vorherigen Filme dieser Reihe.
Wobei, man muss dazu sagen, dass wir den ersten Teil vor wie vielen Jahren gesehen haben?
Aber nicht 2003 oder wann der rauskam. Also ich finde, da wir die jetzt ja trotzdem alle innerhalb der letzten 5, 6 Jahre gesehen haben, sind sie noch so halb im Gedächtnis auf jeden Fall. Vor allem muss man sagen, ich glaube, ich habe den 28 Days Later, ja, ich glaube 2020 gesehen, mit dir zusammen, ne?
Du kennst
Aber
das Jahr noch? Ach, wegen
weil da
Corona.
Corona war
Ah
und wir
ja,
da so viele
natürlich.
Filme geschaut haben, habe ich mir ziemlich sicher, dass da haben wir ja eh so gerne so die ganzen Apokalypsenfilme und sowas gesehen. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da war.
Wir haben wirklich gedacht, die Welt geht unter.
Die Welt ist auch irgendwo untergegangen.
Ja, aber heute machen wir einen Podcast.
Halleluja, ja. Das ist gut gelaufen dann noch mal.
Und wir arbeiten schrecklich.
Stimmt. Hätte noch besser laufen können, auf jeden
Warum
Fall.
ist die Welt nicht untergegangen? Mein Gott.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mir das so anschaue, wie die Leute in der Apokalypse. Ja, was sie tun müssen, um zu überleben, bin ich mir nicht sicher, ob wir einen Tag überleben würden. Außer wir schließen uns dann in einer coolen satanistischen Sekte an und lassen uns beschützen bzw. lernen halt richtig cool zu kämpfen. Aber ich sehe das für mich nicht so richtig.
Ich würde ja nach Norwegen gehen. Das ist kalt und Zombies können in der Kälte nicht so schnell
Wie
sein.
willst du nach Norwegen kommen?
Ja, irgendwie kommt man da schon hin. Fahrrad.
Fahrrad ist ein sehr gutes Stichwort,
Ach ja?
weil unser lieber Herr Cillian Murphy, der ja die Hauptrolle gespielt hat im ersten Teil und hier auch wieder mitspielt, habe ich mich sehr gefreut. Der ist ja Fahrradkurier als Beruf. Das habe ich gerade noch mal nachgelesen, weil ich war jetzt so beim Ende des Films jetzt so ein bisschen, habe ich so überlegt, war der vielleicht Lehrer oder so, weil er so gebildet ist vielleicht? Oder gut, er hatte vielleicht auch Zeit, sich zu bilden. Aber er ist Fahrradkurier.
Crazy.
Aber ich habe ihn nicht Fahrradfahren gesehen. Vielleicht wäre er mit Fahrrad schneller weggekommen am Anfang, aber er hat ja überlebt.
Ich
Als
glaube,
einziger, glaube ich.
Fahrradkuriere oder Kuriere allgemein sind die klügsten Menschen überhaupt, weil Killian beweist ja, dass er ein super krasser Lehrer ist. Und in Suits ist der Typ mit dem fotografischen Gedächtnis, keine Ahnung, wie der heißt, der Hauptcharakter, der ist auch ein Kurier. Glaube ich.
Ja, zumindest so nebenberuflich, oder?
Genau, er macht ja so Ghostwriting-Sachen. Aber ich
Er
meine,
schreibt, ja, er schreibt für andere
hauptberuflich.
Klausuren und so,
Genau,
ja.
hauptberuflich ist er aber auch ein Kurier. Da schnappt man viel auf.
Und man kennt sich richtig gut aus in seiner Stadt auf jeden Fall auch. Man lernt viele Leute kennen.
Ja.
Ja, man kann es weit bringen auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Ich kann ja mal kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen, worum es in dem Film geht. Also ich hoffe, alle haben den Film gesehen, weil wir werden den Film auf jeden Fall spoilern. Wir machen auch keinen spoilerfreien Teil oder sowas. Deswegen ist das jetzt notwendig, dass ihr den Film gesehen habt oder ihr verzichtet drauf. Und wenn ihr nicht wisst, worum es in dem Film geht, aber trotzdem diesen Podcast hören wollt, was ich unterstütze, fasse ich mal kurz zusammen, worum es da geht.
Aber der Film ist echt gut, ihr müsst ihn unbedingt schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen. Also da sind Szenen und Bilder und alles. Da ist alles drin. Also das muss man sich anschauen. Das kann man auch, das können wir auch nicht adäquat nacherzählen. Weil ich habe mir die. Ich werde die Performance von Ralph Fiennes am Ende des Films nicht hier wiedergeben.
Das seht ihr auf unserem YouTube-Account.
Also wir haben ja die Situation, dass es ja einen direkten Vorgänger gibt, der auch denselben Namen trägt. Zumindest heißt er auch 28 Years Later. Und wie ihr wisst, setzt der Film, den wir heute besprechen, praktisch am selben Tag wieder da an, wo der Teil davor aufgehört hat. Das heißt, wir kennen eigentlich schon sämtliche Charaktere, mehr oder weniger. Und wir folgen jetzt in diesem Film zwei Storylines, die ja relativ parallel ablaufen und am Ende zusammengeführt werden. Aber die erste Storyline dreht sich um den jungen Spike, der ja am Ende des ersten Teils irgendwie entschieden hat, dass er auch alleine klarkommt und nicht mehr zu seiner irgendwie sicheren Gemeinschaft auf der sicheren Insel da irgendwie zurückkehren will, sondern dass er sich denkt, ist mir alles egal, meine Mutter ist tot, ich schaff das schon irgendwie.
Mit zwölf Jahren.
Obwohl er irgendwie noch nie jemanden umgebracht hat, oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, er hat irgendwie schon so mal einen Heldenmoment gehabt, ne? Am Ende des ersten Teils. Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, nicht wirklich. Er hatte Situationen, wo er sich verteidigen musste gegen irgendwelche Zombies. Aber ich glaube, er hatte immer daneben geschossen oder so.
Ja, so am Anfang auf jeden Fall. Ich überlege nur, ob er dann am Ende doch einmal irgendwie getroffen hat.
Ja, doch, also er hatte wahrscheinlich eine Zeit lang, konnte er durch die Gegend streifen. Er brähte sogar einen Fisch.
Ja. Er hat dann war er schon wieder ein bisschen unterwegs. Da gab es so ein bisschen so einen Timejump. Aber ich meine, wie wahrscheinlich ist das, dass du da alleine überlebst, ne? Als Zwölfjähriger. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er dann das Glück oder das Pech am Ende, dass er auf diese Teletubby-Gang trifft, rund um den Sir Lord Jimmy
Crystal,
der eine Art, ja, keine Ahnung, fanatischer Gangleader zu sein scheint. Und da hat er so irgendwie, ja, wie gesagt, eine Gruppe aus Kung-Fu-Kämpfern da um sich herum, irgendwie, die alle so ein bisschen wirken, als wären sie so Kinder oder so Jugendliche. Und genau, und die nehmen Jimmy. Die nehmen Spike dann auf. Ich glaube nicht, dass er eine Wahl hat. Nee. Aber die retten ihn und nehmen ihn dann mit. Er passt ja auch perfekt in seine Gang.
Kann es nicht sein, dass Sir Jimmy Spike fragt am Ende des ersten, dritten Teils, sollen wir dir helfen? Und er sagt, ja, bitte.
Sagt er ja, bitte?
Ja, aber er sagt irgendwas wie yes, please oder so.
Naja, er wird ja gerade attackiert von Zombies.
Genau, er hat keine Chance alleine.
Keine Chance.
Deswegen muss er sie ja fragen.
Genau, und diese Storyline rund um Spike, ja, die folgt einfach so ein bisschen der Gruppe, wie die ihr Leben bestreiten und irgendwelche Familien raiden und ermorden. Viel mehr passiert da eigentlich auch nicht, würde ich sagen. Und die andere Storyline verfolgt den Dr. Carlson, also Ralph Fiennes, den wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, der da irgendwie so seinen Knochentempel errichtet hat, seinen Bone-Tempel, nachdem der Film benannt ist.
Was ist der lateinische Fachbegriff?
Ossarium, sagt man im Deutschen. Aber das weiß man ja. Ich glaube, sie sagen im Englischen Ossary oder so. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hat der sich da irgendwie seinen Palast gebaut aus Knochen. Das ist schon eigentlich so ein Schurken-Move ist, finde ich. Aber er ist ein guter. Ein Arzt. Der einzige Arzt. Also im ersten Teil wird das ja so kommuniziert, der einzige Arzt, der da weit und breit lebt. Und der hat jetzt in diesem Film irgendwie die Mission, dass er so die Infizierten, ja, versucht besser zu verstehen und versucht rauszufinden, okay, wie viel Menschlichkeit ist da noch vorhanden? Und der freundet sich im Laufe des Films mit diesem Alpha-Infizierten an, den wir auch schon gesehen haben im ersten Teil. Und geht der Frage, genau, so ein bisschen auf den Grund, was da vielleicht noch übrig ist von dem Menschen, der Infizierte vorher gewesen ist. Das ist sehr spannend, finde ich. Welche Storyline findest du spannender?
Also ich finde die Storyline mit dem Alpha und Ich will immer Dr. Kelso sagen.
Ja, so heißt er ja auch. Dr. Kelson, glaube ich, aber das heißt selber.
Die finde ich schon irgendwie cool, weil die, ich mag es ja, wenn so Zombie-Geschichten aufgeklärt werden und da irgendwie man ein bisschen mehr erfährt über so ein Virus oder sowas.
Kommt halt drauf an, ne? Aber da wir uns jetzt im vierten Teil der Reihe befinden, ist es auch, bleibt es fast nicht, also fand ich es auch total spannend.
Mhm. Genau, und dann der Alpha hat ja eine wirkliche Veränderung im Vergleich oder einen wirklichen Unterschied zu allen anderen Zombies. Ja. Und das ist cool. Das gefällt mir sehr.
Genau, ich glaube, die ersten beiden Teile haben das Fass ja gar nicht aufgemacht irgendwie. Da waren, glaube ich, auch die Infizierten einfach alle, naja, bin mir gerade nicht sicher. Im ersten Teil auf jeden Fall. Da waren einfach die Zombies einfach nur die Bedrohung. Die waren einfach nur böse und gefährlich und schnell. Und weiß ich nicht, ob es noch schlimmere oder noch gefährlichere Zombies gibt in der Welt der Zombie-Horrorfilme. Aber im zweiten Teil, wenn du dich erinnerst, gab es ja auch schon diesen Vater, der als Mensch auch schon furchtbar war, aber der Vater der Kinder, der ja, wo man auch schon gesehen hat, okay, er hat irgendwie, da ist noch was übrig, weil er seine Kinder ja die ganze Zeit durch die Stadt verfolgt hat. Mhm. Also der hatte offenbar trotzdem, der hat sich noch erinnert, unterbewusst. Mhm. Also da hat man schon gemerkt, okay, irgendwas ist noch da. Und dann finde ich es auch, und das wurde jetzt irgendwie so weiter ausgeführt. Vor allem in diesem Teil. Ich überlege gerade in dem ersten 28 Years Later, da haben wir ja, glaube ich, vor allem Neues über die Zombies erfahren, dass es halt so, dass sich so verschiedene Arten von Zombies irgendwie entwickelt haben über die Zeit. Weil es gab ja irgendwie diese kriechenden und irgendwie super so aufgedunsen waren.
Und die sich so auf Würmer spezialisiert haben.
Ist krass, dass man von nur Würmern so groß wird und dick. Aber das ist die Story gewesen. Da war ich mir halt auch nicht so ganz, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber das ist hier gar nicht mehr wieder vorgekommen.
Die kommen gar nicht mehr vor, nö.
Nee, also jetzt ist wirklich, jetzt hat man sich auf diesen Alpha konzentriert, der aber irgendwie auch gefühlt der einzige Alpha war, den wir überhaupt gesehen haben. Wo halt auch die Frage ist, okay, was genau ist der Grund dafür, dass er so viel stärker und größer ist als alle anderen? Aber ich glaube,
das weiß man nicht. Für mich eine sehr wichtige Szene, dass die Zombies in den ersten beiden Teilen wirklich einfach nur hirnlose Zombies sind. Mhm. Im 3-1, aber es eine Szene gibt, wo die einfach baden, wo die im Wasser, im Fluss sind und sich wirklich fast auch so mit Spaß baden.
Mhm. Stimmt, da habe ich auch, bei der Szene habe ich auch gedacht, okay, es geht irgendwie in die Richtung, dass die eben auch eine eigene, wo man dann schon fast von einer Zivilisation oder sowas reden kann. Oder dass die halt, wie gesagt, nicht so hirnlose Monster sind, sondern dass die irgendwie auch, ja, fast schon auch Menschlichkeit
und ich meine,
zeigen.
Die eine Zombiefrau ist ja auch schwanger.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch schon groß.
Also die haben irgendwie Geschlechtsverkehr und können sogar noch Kinder austragen.
Ja. Und das ist Kinder ja sind, die Kinder sind nicht infiziert.
Ja.
Das war auch schon spannend eigentlich, aber das wurde halt nicht weiter beleuchtet. Ich hatte sowieso, es gab ja einen Regisseurwechsel vom 3.1 zu 3.2. Ich weiß gar nicht so genau, ob Danny Boyle alle Filme, ich glaube, die früher waren von Alex Garland. Aber da hatte Danny Boyle schon was mit zu tun und der hat dann Regie geführt in 28 Years Later. Und jetzt in Bone Temple gab es einen Wechsel. Regie führte hier Nia Da Costa. Der Film setzt ja, wie gesagt, genau da an, wo wir aufgehört haben. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sich nochmal komplett neu überdacht wurde, wo wollen wir hin? Also, dass nicht klar war irgendwie so mit Sinne von, es ist eine Trilogie angelegt. Und ich denke mal, es wird eine Trilogie werden. Also wir werden noch einen dritten Teil haben. Und wir wissen schon genau, wo der dritte Teil endet oder so. Es gibt ja so Trilogien, wo das alles durchgeplant ist. Aber ich habe hier das Gefühl, dass sie sich auch noch nicht so ganz sicher waren. Okay, wird es überhaupt fortgesetzt? Wird es bezahlt? Also kriegen sie grünes Licht und so weiter? Und wie gesagt, es gab einen Regisseurwechsel. Und dann denke ich, also habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man sich eben noch mal genau überlegt hat, okay, was machen wir denn jetzt mit so einer Figur wie dem Dr. Kelson? Oder mit dieser Satanisten-Gang. So, man hat das alles so eingeleitet, die Charaktere, aber so die Details, glaube ich, hatte man noch nicht durchgeplant.
Jetzt, wo du es sagst, man merkt schon Unterschied. Alleine, dass der Vater von dem Spike gar nicht mehr behandelt wird, dass dieses ganze Dorf raus ist, finde ich einen krassen Einschnitt oder eine krasse Änderung. Dann, dass diese fetten Zombie-Kriecher auch nicht mehr kommen.
Genau.
Also da haben die Regisseurin sich gedacht hat, nee, das ist mir zu doof, das machen wir nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Alpha.
Ja, ich glaube auch, bestimmte Elemente, die in den anderen Filmen vorgekommen sind, kommen hier gar nicht vor. Zum Beispiel sehen wir überhaupt eine Person, die infiziert wird?
Ja.
Also die jetzt im Sinne von, was man halt immer so krass hat in den anderen Teilen, dass dann Leute so gebissen werden und dann schon sich direkt verwandeln und mit den Augen und dass sie dann Blut brechen und so. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat dieser Film nicht gehabt.
Doch, der hat das auf jeden Fall in einer...
Der Jono oder was?
Genau, der Jono.
Ja, dieser, sieht man voll auf einer Kamera, wie der sich... Okay, gut, na gut, man muss es vielleicht auch einmal kurz haben. Aber es hat es nicht so doll wie die anderen Teile.
Das ist auch die Szene, die ich richtig, die ich am schlimmsten oder am schlechtesten in diesem Film finde.
Ja.
Weil die einfach so mal Standard-Zombie-Action reinbringen muss. Total dumm, total blöd. Der macht so einen super Anfängerfehler.
Das sind auch die dümmste Familie, wo man sich halt auch wirklich fragt, also was heißt die dümmste Familie? Es ist halt der Jono, aber auch später der andere in der Familie verhält sich auch total dumm. So, wo man sich halt wirklich fragen muss, wie haben die das so weit gebracht? Also wie überleben die seit 28 Jahren in dieser Umgebung?
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Regisseurin, ihr wurde gesagt, hey, da musst du jetzt aber noch hier diesen ikonischen 28 Verwandlungsding da noch mit reinbringen. Das muss diese klassische Zombie-Action haben. Sonst sind die Fans enttäuscht oder so. Und ich finde, das zieht sich durch mit dieser ganzen Familie. Weil die Frau, die am Ende dann auch überlebt, also die da aus dieser Scheune dann entkommt und dem Spike nochmal einen in den Bauch boxt und so, die ist auch einfach weg. Die kriegt auch keinen Namen.
Die ist so aktiv
in dieser Handlung beteiligt, aber die ist einfach puff weg. Sie kommt rein und kommt auch nie wieder.
Sie wird auch nicht mehr.
Und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel rausgeschnitten wurde. Weil Spike kommt danach direkt wieder zu dem Jimmy-Boss und Jimmy-Boss sagt, wo ist die Frau? Und er so, ja, ich habe sie bis in den Wald verfolgt und dann habe ich sie getötet. Irgendwie passt das zeitlich nicht.
Hat er ja auch nicht gemacht, er lügt ja.
Ja, aber er lügt so schlecht, als ob der da jetzt 15 Minuten weg war. Der war doch nur, für mich als Zuschauer kam es vor, er lag da kurz ein bisschen gestunt auf dem Boden.
Ja, ne, der lügt
halt. Überhaupt dieser Schlag in den Bauch, das war so unnötig. Das haben sie irgendwie nochmal nachträglich, finde ich, reingesetzt, weil ich glaube, ursprünglich war etwas anderes geplant.
Es kann gut sein, dass da was rausgeschnitten wurde. Also, dass es mehr Szenen mit der Familie gab, auch überhaupt, dass man die Charaktere noch mehr kennengelernt hat. Deswegen wirkt vielleicht auch die Szene am Anfang, wo die eingeführt werden im Wald, so komisch, dass man sich denkt, wieso verhält er sich so? Wieso sagt der, ja, also wieso geht da so ein Zombie vorbei und denkt so, ja, ich muss, ich, falls der, wenn der uns sieht, dann sind wir am Arsch. Also geht er da hin und greift den an. Mhm. Also das ist wirklich das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Aber vielleicht fehlt irgendwas. Also irgendwie, dass man seinen Charakter vorher schon kennenlernt oder so und irgendwie checkt, dass der irgendwie nicht, dass sie nicht mehr alle hat oder so. Also vielleicht wurde da wirklich was rausgeschnitten. Weil so wirkt es einfach super, super dumm. Oder die Familie soll einfach super dumm und beliebig sein.
Aber dafür ist der Rest der Szene, also auch wie die da am Tisch sitzen, das finde ich so gut.
Das sind ja die Jimmys, die gut sind, ja. Die Familie ist halt völlig hilflos, ne? Die machen ja nichts. Die sind die ganze Zeit eher am Betteln, dass die wieder gehen. Die haben richtig Angst. Die haben mehr Angst vor den Jimmys als vor den Zombies. Also gleich viel auf jeden Fall.
Ja, deswegen, ich finde, da fehlt irgendwas, damit es komplett rund ist. Weil auch der Rest ist in der Scheune, diese Folterszene und die Kampfszene, dass es da brennt, super cool.
Ja, es sieht halt super cool aus.
Aber dann ist dieses eine Element, was einfach nicht passt.
Das ist schon der schlechteste Part auf jeden Fall des Films, ne? Weil er es wirklich sehr stark ist. Aber das ist vielleicht Absicht. Im Zweifel ist es halt Absicht.
Ich musste auch an Star Wars denken.
Klar.
Also die neue, neue Trilogie. Da gab es ja auch Regisseurwechsel. Ich glaube sogar 3 oder so.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, Rian Johnson macht irgendwie 7 und 9 und dann macht so ein anderer Typ den 8. Aber die wechseln halt pro Film, aber es ist dann wieder derselbe. Keine Ahnung. Ja.
Die fangen in dem 7. Teil eine Story an, hier, keine Ahnung, Rey, die Hauptperson, muss sich von ihrer Vergangenheit befreien. So, sie ist individuell stark und sowas, ist egal, dass sie ein Skywalker ist, sie ist einfach an sich, die Person ist ein starker Jedi. Und im 8. total vergessen, das ist die Familie doch wichtig. Vielleicht vertausche ich das jetzt auch.
Nee,
aber es ist auf jeden Fall ein Bruch in dem Storytelling.
Ich habe da auch dran gedacht. Also das war, als ich das aufgeschrieben habe mit diesem Regisseurwechsel, habe ich auch an Star Wars gedacht. Ich glaube, das ist generell wirklich so ein Problem, weil die Regisseure schon viel Macht haben. Und wenn das eben nicht durchgeplant ist und so, dann, vielleicht hat hier sogar auch der Drehbuchautor gewechselt und so, dann kann das ja sein, genau, dass die Vorstellungen einfach so abweichen, dass man dann einfach Sachen, die wichtig waren, einfach vergisst.
Ja, aber hier finde ich das nicht schlimm. Ich finde den 3-2 viel besser als den 3-1.
Ja, ich bin auch total, happy. Also ich habe auch nicht, es gab ja auch keinen Bruch unbedingt jetzt mit der Figur von Spike oder mit der Figur von Dr. Kelsen oder von Alpha. Es ging ja, also von dem Samson-Alpha-Zombie, es ging ja alles total auf. Sie haben einfach nur sich vielleicht gedacht im ersten Teil noch, dass das, dass Aaron Taylor Johnson eigentlich auch noch wieder mitspielen soll oder dass irgendwie das Dorf eine Rolle spielt oder irgendwas. Aber das war ja jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, da sind jetzt große Logiklücken entstanden oder so. Und der war wirklich viel, ich fand den auch viel besser. Das ist lustig bei der Reihe. Ich habe irgendwie ein komisches Erlebnis mit dieser Filmreihe. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil ich fand, also die meisten, also der bestbewertete Film, glaube ich, oder den Film, den die Leute am meisten mögen, ist wahrscheinlich der erste Teil. 28 Days Later, so von dem Gefühl, das ich habe. Weil es gäbe diese Reihe gar nicht, wenn die Leute den ersten Teil nicht mögen würden. Es gäbe vielleicht Cillian Murphy gar nicht. Also der Film hat, glaube ich, schon was geschaffen, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich zu der Zeit noch zu jung war und das nicht mitbekommen habe. Und ich habe lange, wie gesagt, diese Filme ja auch gar nicht geschaut. Aber als ich den dann geschaut habe, war ich wirklich ein bisschen underwhelmed. Und ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber ich habe den 28 Days Later nicht besonders ikonisch gefunden oder irgendwie. Ich hatte nicht besonders viel Spaß bei dem Film.
Das ist jetzt Ragebait, oder?
Ich glaube. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irre ich mich. Aber ich fand 28 Days Later nicht so gut.
Ich finde, warum 28 Days Later ist so erfolgreich geworden, weil das ein bisschen mit Konventionen gebrochen hat. Zombies sind nicht die schlurfenden, langsamen Gegner, die nur in großer Menge schädlich sind, sondern die sind super schnell, du infizierst dich so instant, die kotzen dich mit Blut an.
Ja, der Film hat auch einen geilen Soundtrack und das war auch, spielte vielleicht auch mit rein. Der war brutal.
Der war brutal, ja. Ist noch ab 18.
Klar, das hat sich ja auch bis heute auch nicht geändert. Die sind wahnsinnig brutal, die Filme, was dann Leute auch mögen. Weil es vielleicht auch einfach nicht so viel gibt im Mainstream-Kino.
Ja.
Aber ich weiß nur, dass ich den gesehen habe und so dachte, ja, irgendwie so interessant fand ich ihn nicht inhaltlich. Ich hatte nicht das Gefühl, ich habe den ja bis heute auch nicht nochmal geguckt.
Wir erinnern uns ja auch nicht so viel an Einzelheiten.
Nee, wenig. Ich weiß, dass er 100-mal im Film Hello sagt und hätte ich später nicht mitbekommen, dass das ein Running Gag ist, so bis heute und dass so ein Kultstatus erreicht hat. Also während ich den Film geschaut habe und das nicht wusste, dachte ich, das ist ein bisschen nervig. Er sagt das und dann schreibt er noch am Ende auf sein, auf sein Dach auch noch mal Hello. Also ich fand den Film irgendwie, ich habe das nicht verstanden. Soll das witzig sein oder meinen die das ernst?
Mhm.
Aber ja, und dann habe ich 28 Weeks Later gesehen und fand den unerwarteterweise total gut. Der ist, glaube ich, wesentlich unbeliebter als der erste Teil. Ich glaube, da mochte ich einfach die beiden Hauptcharaktere. Ich mochte, dass das Geschwister waren. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich den gut. Ich fand die Idee gut, dass das Militär da irgendwie eine große Rolle gespielt, beziehungsweise die Entscheidung, die treffen mussten. Also ich fand das interessant inhaltlich, was da passiert. So generell, wie hat sich die Zombie-Situation da im Land entwickelt und so. Wie machen die das? Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues irgendwie. Aber ich weiß, dass ich den Film wesentlich besser fand beim ersten Eindruck als den ersten Teil.
Fand ich auch.
Genau. Okay, ja, und dann haben wir 28 Years Later geguckt. Du hast den ja im Kino gesehen, ne?
Ja.
Und du fandst den ja auch sehr gut, oder?
Ich war sehr begeistert von dem Film.
Genau.
Ich war mit zwei Arbeitskollegen im Film, im Kino. Und diese Anfangsszene, wo die Kinder in diesem Raum Teletubbies gucken und man merkt, im Hintergrund passiert schon irgendwie so Geklapper und okay, das sind jetzt gerade Zombies im Haus und so und die Kinder versuchen sich abzulenken und die Mutter kommt rein und sagt, alles in Ordnung. Und dann geht da die Hölle auf Erden los. So schlimm. Auch mit dem Sound. Es war richtig schreckliche Szene. Und hat gleich die Stimmung gesetzt mit, okay, das wird der schlimmste Film überhaupt.
Das kann ja dann auch so vielleicht so abgefärbt haben dann auch, wenn dein Kollege auch das genauso empfunden hat.
Ich glaube, das ganze Kino.
Krass, weil ich fand das gut, okay. Ich glaube, du hast ja schon vorher zu mir gesagt, das ist die schlimmste Szene überhaupt. Deswegen war ich, glaube ich, abgestumpft.
Das kann sein, ja.
Aber ich fand die nicht so schlimm. Ich glaube, das ist eh so ein Ding, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Film angefangen hat. 28 Days Later, ob das direkt angefangen hat mit Jim im Krankenhaus. oder ob es da auch am Anfang so eine Szene gab. Aber wir haben ja in 28 Weeks Later eine Anfangsszene mit einer Familie, wo eigentlich alles gut ist. Und dann werden die da von den Zombies geradet. Und dann gibt es diesen Familienvater, der da einfach seine Frau im Stich lässt und wegrennt und da irgendwie überlebt. Und man schon sieht, okay, alles klar, der ist irgendwie ein Feigling und irgendwie moralisch nicht so ganz auf der Höhe. Und das bestätigt sich ja später dann noch. Aber das fand ich die war auch auf ihre Art total brutal, weil, weiß ich nicht, weil der halt da, also sie hat auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen. War auch geil, wie er dann über diese Wiese rennt mit dem Soundtrack und so. Aber ja, wie er halt seine Frau da so im Stich lässt und wie sie ihn anguckt. Ja. Also das fand ich sehr, sehr cool. Und sehr, sehr, sehr starke erste Szene. Und ja, die in 28 Years Later, ich fand das dann fast schon zu viel, dass sie dann so 10 süße Kinder in diesen Raum tun und Kinderfernsehen schauen, einfach um das noch mal dramatischer zu machen, dass wieder alle abgemetzelt werden. Aber ich finde es cool, dass er da in die Kirche rennt, also dass er die Kirche da überrannt wird. Das fand ich ein ganz cooles Bild. Ich glaube, mich haben die Kinder gestört, weil die so schlecht geschauspielert haben. Manche Kinder waren so, ja, wir gucken noch Fernsehen. Und der eine, und weiß ich nicht, Jimmy war dann so, der hat sich dann schon irgendwie, der hatte Angst. Oder der hat sich die Augen zugehalten. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber was ich meine ist so, ich habe nicht ganz, die Gesichtsausdrücke waren alle unterschiedlich. Und ich habe teilweise nicht abgelesen, ob die jetzt Angst haben. Oder ob so manche Kinder auch so dachten, ja, keine Ahnung, ich guck mal weiter Fernsehen. Irgendwie hat es mich ein bisschen rausgebracht. Aber ist ja auch realistisch wahrscheinlich.
Auch, ja, genau. Und ich glaube, realistisch ist das Wort, was ich auch suche. Mhm. Das kann ich mir halt auch vorstellen, wie so ein Apokalypse dann abläuft. Du schickst die Kinder Teletubbies gucken, hoffst, dass das gut wird und nee.
Nee. Ach so, genau. Was ich sagen wollte, war, dass ich den 28 Years Later auch gar nicht mal so gut fand, als wir den zum ersten Mal geguckt haben. Das ist ja erst irgendwie ein paar Wochen her. Ich habe diesen Era Taylor-Johnson-Charakter nicht ganz verstanden, ob das jetzt ein guter Dad ist oder nicht. Und irgendwie waren die ganz schön lange unterwegs. Und dann der Rest des Films war, wie er mit seiner Mutter unterwegs ist. Und das war halt dieses Familiending. Und das war interessant und so. Und das war auch, also man konnte sich da ja auch wirklich viele so moralische Fragen stellen und so weiter. Und das sind halt so Fragen, die man sich dann halt stellt, ne? Wenn du halt irgendwie Krebs hast und niemand kann das irgendwie, kann dich untersuchen. Was passiert denn dann mit dir? Also das war schon spannend, aber ich fand den halt, ja, ernst von der ganzen Thematik und alles aus der Sicht des kleinen Jungen, der irgendwie auch niemanden hatte, der ihn irgendwie beschützen konnte. Ich habe irgendwie bei dem Film, auch wenn der sah auch gut aus und alles, aber ich hatte bei dem Film auf jeden Fall wenig Spaß, was ja nicht schlimm ist. Man muss ja keinen Spaß haben bei so einem Film. Aber vergleich das jetzt halt mal mit diesem Film, mit Bone Temple. Wie ernst die Thematik ist und wie brutal der Film ist, aber gleichzeitig wie viel Spaß der Film macht. Also ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich hatte bei 28 Years Later, ja, ich fand den okay, aber jetzt nicht besonders so, dass ich gesagt habe, okay, ich fand das jetzt objektiv oder wie auch immer einen richtig guten Film und den schaue ich mir jetzt mehrfach an oder so. Und dann habe ich jetzt 28 Years Later Bone Temple gesehen und den fand ich halt doppelt so gut. Sozusagen. Also deswegen habe ich halt, darauf wollte ich am Anfang nur hinaus, ich habe halt es ist so ein Auf und Ab mit dieser Filmreihe für mich. Mhm. Weil das auch alles komplett, also nicht komplett unterschiedliche Filme, die machen auch viel gleich, aber irgendwie vom Vibe sind die sehr unterschiedlich, was sie bei mir hinterlassen haben.
Kann ich dir nur teilweise zustimmen. Ich sehe auch die Unterschiede, aber ich finde auch, dass der 3.2 deutlich mehr Spaß gemacht hat, einfach weil der auch darauf ausgelegt ist, funny zu sein bei bestimmten Stellen. Aber ich finde, der erste, also der 3.1, 28 Years Later, der soll auch ein bisschen ernster sein. Und auch, wo du meintest, du weißt nicht genau, ob der Vater jetzt ein guter Dad ist oder ein schlechter Dad, das finde ich gerade cool.
Ja, aber gleichzeitig sieht er halt aus wie so ein Aragorn mit seinem oder Legolas, aber es ist halt Aaron Taylor Johnson halt irgendwie, der ist fast schon zu attraktiv, um in irgendwelchen Filmen mitzuspielen, habe ich das Gefühl. Und dann ist er halt so der Coole, der alles kann und der irgendwie seinem Sohn da irgendwie dem alles erklärt und mit dem da so durch die Wälder zieht, aber dann ja am Ende doch irgendwie ein Arschloch ist. Aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ich konnte das nicht enjoyen, so die ganzen Szenen mit den beiden. Zum Beispiel. Ist ja nicht schlimm. Es war auch spannend, dann halt zu sehen, okay, was ist das für ein Typ?
Ja.
Ich fand, der sah ein bisschen zu cool aus.
Ich fand, das hat gepasst. Also, ich fand den sehr vielschichtig, dass der auch Spike da mit 12 schon auf diese Tour schickt, wo man normalerweise das mit 16 macht oder so.
Ich weiß auch nicht, was sein Motiv dahinter war.
Nee, sich irgendwie selber zu profilieren oder sowas. Oder der braucht irgendwie Abstand von seiner Frau, weil ihn das auch fertig macht.
Ja.
Also, oder der leidet da ja auch drunter.
Wahrscheinlich. Aber er wollte auch seiner Frau nicht wirklich helfen. Ist auch schwierig vielleicht.
Ja, was sollte er da auch machen, ne?
Ja, er wollte diesen Arzt nicht aufsuchen, den es ja offenbar gab. Da hat er gar kein Interesse dran. Oder vielleicht hatte er auch Angst oder wie auch
immer. Ja,
oder er wusste, seine Frau wird eh sterben.
Genau.
Ja,
was ich auch interessant fand, das hast du, glaube ich, gar nicht angesprochen. In 28 Years Later gibt Spike der Mutter auch mal irgendwie so ein Stück Schinken. Und das wird so sehr prominent in der Kameraperspektive dargestellt. Und das sieht irgendwie blutig aus und wie Fleisch. Ich glaube, der Zuschauer sollte da ein bisschen in die Irre geführt werden, um zu denken, dass die Mutter irgendwie infiziert ist. So wie die Frau, die Patient Zero in Teil 2, die ja auch noch ein normaler Mensch war, aber trotzdem infiziert, so, dass sich da wieder sowas...
Nein, auf jeden Fall. Das sollte man sich, glaube ich, als Zuschauer... Man wusste ja nicht, was mit ihr ist, weil sie ja offenbar eine psychische Erkrankung hatte und man ja nicht... Ja. Man, außerdem ist 28 Jahre später, man weiß ja auch nicht, was in der Zeit passiert ist und was da los ist in der Gesellschaft. Aber das war definitiv, sollte man sich das fragen, glaube ich, als Zuschauer, ob sie infiziert ist oder ja.
Ja, und das fand ich gerade cool in diesem Teil, weil der auch noch andere neue Fragen aufgeworfen hat, wie mit dem Alpha, wo kommt der jetzt her? Warum ist jetzt die Zombie-Frau schwanger? Macht die plötzlich hier, warum ist der Rest der Welt plötzlich wieder befreit von diesem Virus? Wie hat Europa das geschafft? Also im zweiten Teil hat sich der Virus auch nach Frankreich ausgebreitet und...
Aber das wird, glaube ich, auch nur in so einem Nebensatz in 28 Days Later dann gesagt, oder? Dass das, dass man es irgendwie wieder auf Großbritannien oder so eingrenzen konnte. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr Einblick gehabt.
Wäre auch cool, ja.
Weil halt auch, dachte ich zumindest, klar kommuniziert wird bei 28 Days Later, dass diese Zombies sterben nach 28 Tagen.
Ja.
So. Und dann habe ich mich halt nach 28 Weeks Later, wo ja dann erklärt wird, okay, das ist so gewesen, die sind alle gestorben und dann bricht der Virus ja nur wieder aus, weil sie eine Person finden, die irgendwie immun ist, aber den Virus trotzdem übertragen kann. Und da hat man halt so genau über dieses, wie funktioniert der Virus, hat man so viel erfahren. Und ich weiß noch, dass ich ein bisschen enttäuscht war oder ein bisschen darauf gewartet habe, dass noch mehr sowas erklärt wird, wie also die Geschichte da weiterging. So. Also wie dieser Virus jetzt weiter funktioniert, weil so wie es jetzt ist, laufen die Zombies da praktisch bis zur Unendlichkeit rum. Und es ist überhaupt nicht absehbar, dass die aussterben.
Die müssen sich ja wohl von Tieren ernähren.
Ja. Aber wird das mal irgendwann gesagt oder gezeigt?
Nee, ich glaube
Weil die
nicht.
Schafe, die da rumlaufen, die werden nicht angegriffen.
Ja, und der Alpha, der reißt denen ja auch nur den Kopf ab. Man weiß ja nicht genau, ob die da noch die Tiere fressen. Also muss ja, aber...
Aber hat irgendwann mal so eine Horde Steinböcke oder sowas so langrennen sehen, ne? Also es gibt Tiere und die schnellen überleben vielleicht, aber die werden bestimmt Tiere fressen, ja. Aber das muss ja mal mutiert sein. Also es ist noch nicht so ganz klar, aber sie müssen auch nicht alles erklären. Es sind 28 Jahre vergangen. Wir reden von einem Virus, der natürlich jederzeit mutieren kann.
Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade, wo du noch diese Tiere, diese Herde erwähnst, das war die Szene im 28 Years Later, wo in dem Haus jemand an sein Bein aufgehangen wurde und so eine Plastiktüte um seinen Kopf bekommen hat. Und das war auch jemand von den Jimmy und seine Gang gequält hat. Voll cool.
Stimmt, da stand Jimmy eingeritzt irgendwie auf dem Körper.
Ja, genau.
Wobei ich halt auch nicht ganz, da können wir auch jetzt drüber reden, was genau die Jimmys da eigentlich, woran die glauben. Also warum machen die das, was sie tun? Also das ist ja eine Sache, die man sich eigentlich die ganze Zeit auch so fragen muss. Zum Beispiel jetzt, ob der Sir Lord Jimmy, Jack O'Connell, der fantastischen Job macht, meiner Meinung nach. Ich liebe den seit Skins damals. Ich bin großer, großer Fan. Er war auch der beste Part in Blood and Sinners, meiner Meinung nach. Dass man sich so ein bisschen fragt als Zuschauer die ganze Zeit, ob er einfach nur, um da der Gangleader zu sein, so tut, als hätte er einen direkten Draht zum Teufel oder zu wem auch immer. oder ob er da selber wirklich dran glaubt. Mhm. Weil er ist ja offensichtlich der Anführer, die Leute machen, was er sagt, die Leute, ja, ich weiß nicht, wie das so mit so Kultanführern ist, aber er hat die offenbar, also er hat die offensichtlich unter Kontrolle bis zu einem gewissen Punkt. Und wir erfahren ja dann am Ende, dass er wirklich Stimmen hört. Und dass er wirklich, was heißt Stimmen hört, aber dass er die Stimme des Satans hört, wo er denkt, das ist sein Vater, der zu ihm spricht und dem er ja so dann, weiß ich nicht, Opfer bringt. Aber teilweise merkt man ja auch ganz klar, dass er seine Gruppe belügt und dass er irgendwie ganz bewusst Sachen erfindet oder ganz bewusst nur so tut, als würde er mit Old Nick, wie er ihn nennt, reden. Hm. Weil er manchmal einfach so, das ist ja fast schon absurd, wie er dann manchmal sagt, ja, ich frag ihn mal. Ja, ja, genau, hat er gesagt, findet er sehr gut. Also wo man jetzt so denkt, er hat ja jetzt gerade nicht die Stimme gehört. Der hat offenbar einfach irgendwie da gerade Spaß und freut sich, dass die machen, was er sagt. Oder keine Ahnung, er will halt selber die Leute quälen oder was auch immer, die er da, wie gesagt, foltern lässt von seiner Gruppe. Hm. Und ich habe mich halt gefragt, ja, was glaubt er, was sie da machen?
Na, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob wir das denn schon so bewusst mitgeteilt haben, aber er ist ja der Junge, der da Teletubbies guckt, fliehen kann, zu seinem Vater in die Kirche läuft und sich dann da versteckt. Und der Vater ist ein Priester und kniet da nieder in der Kirche und sagt dann, keine Ahnung, sowas wie, das Ende ist jetzt gekommen und sowas und genieße es hier. Und dann kommen die Zombies rein, fressen ihn auf und der freut sich super. Und der kleine Junge sitzt dann irgendwo versteckt und fragt sich hier, warum, Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Bibelzitat.
Ach, das ist aus der Bibel. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Wer sagt das denn?
Das sagt Jesus am Kreuz, als er stirbt.
Nein. Okay, das wusste ich nicht.
Ja.
Ach, krass. Aber also geht Jesus auch davon aus, dass sein Vater ihn verlassen hat? Verliert er in dem Moment seinen Glauben oder was? Mhm. Das passt gar nicht zu Jesus.
Jesus ist ja trotzdem noch ein Mensch.
Krass, das sagt er.
Ja.
Gut, dass Gott ihn dann trotzdem akzeptiert hat, weiterhin als seinen Sohn.
Das wäre doof, wenn nicht, ne?
Wir hätten heute eine andere Situation.
Ja, aber ich meine, du hast ja nochmal die Abraham-Story nochmal weitergespielt. Ne? Also ja. Gott lässt da nicht wirklich jemanden sterben.
Ja, ja,
klar. Jesus ist gestorben, aber...
Aber dass er so zweifelt am Ende seines Lebens, hätte ich nicht gedacht von Jesus.
Ich meine, der hängt da ein paar Tage, glaube ich. Kann man schon mal fragen, was los ist.
Ja. Aber vielleicht wurde er im allerletzten Moment, in seinem allerletzten Atemhauch, hat er vielleicht dann doch wieder Vertrauen gefasst. Weil ich habe gehört, wenn man kann auch noch in der letzten Sekunde vor seinem Tod sein Leben Jesus geben und dann kommt man in den Himmel. So wurde mir das kommuniziert. Wichtig ist, dass man mit dem Gedanken stirbt, dass es Gott gibt. Und dass man um Verzeihung bittet für all seine Sünden.
Wenn auch ihr Erlösung sucht, ruft gerne an 24/7 0800 333 4988. Wir freuen uns auf euren Anruf.
Man hört, ich bin nicht religiös aufgewachsen.
How sad.
How sad.
Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Der Junge ist krass psychisch gestört. Alle seine Freunde sind tot, seine Mutter ist tot, sein Vater ist tot. Sein Vater gibt ihm noch so eine apokalyptische Message mit. Wahrscheinlich ist der Junge auch, als die Welt noch normal war, in einem sehr streng katholischen oder Inselchristen-Haushalt da aufgewachsen. Viel wahrscheinlich von Teufel mitbekommen und hier, der macht alles kaputt. Der Vater war ja schon so ein bisschen fanatisch angehaucht.
Wir sehen ihn halt nur ganz kurz, während die Apokalypse ausbricht. Aber ich finde das auch krass, dass so, man so, so, dass wie man er so handelt, kippt.
Das ist schon super fanatisch.
Ja.
Und das wird er in seinem Alltag auch gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat schon die Zeichen gesehen und sowas, keine Ahnung. Genau, und dann muss der Junge alleine klarkommen. Und was hat er, was nimmt er mit? Er nimmt mit, dass sein Vater ihn verlassen hat, dass alle tot sind. Er ist super krasse, traumatische Erlebnisse hat er auf seinen Schultern und muss dann alleine sich da durchschlagen. Und ich glaube, weil der Film, der würde uns ja auch ganz eindeutig sagen, dieser ganze Virus und alles ist rein, ist rational erklärbar. Es gibt keinen Teufel, keinen Dämon oder sowas.
Aber er geht offenbar fest davon aus, dass das das Werk Satans ist.
Genau. Und der interpretiert dann die Rolle seines Vaters falsch und sieht ihn als...
Als Anführer, ne? Er sagt das sogar, dass er die Infizierten angeführt hat.
Weil er gibt ihm ja noch im Gespräch mit dem Dr. Kelsen die Schuld, dass seine Familie gestorben ist, weil die ja nicht in die Kirche rein konnten.
Hm. Ja, ich frage mich halt nur, wie er das jetzt... Also ich weiß halt nicht, was er für Stimmen hört. Und was ich kenne mich auch mit Satanismus nicht aus. Aber glaubst du, dass er... vielleicht auch teilweise einfach seine Macht beweisen will, indem er da eben seine Leute dazu zwingt, irgendwie da die Familien zu quälen? Oder glaubt er, dass es wirklich, dass er da wirklich im Namen des Satan handelt. Also, dass er da wirklich irgendwie Satan Opfer bringt. Wenn er da halt die Leute da irgendwie symbolisch aufhängt und häutet und so weiter.
Also, ich glaube, Jimmy Crystal hat nicht so viel Ahnung von vom tatsächlichen Satanismus. Muss sich das alles schon selbst beibringen.
Sonst natürlich, ja, klar.
Also, er benutzt halt nie irgendwie was wirklich im religiösen, richtigen Kontext. Also, er sagt jetzt nicht irgendwie Lucifer oder sowas. Er nennt ihn nur Old Nick.
Das muss auch der Name ja irgendwie sein, den er aus der Kindheit kennt, ne?
Hm.
Aber das habe ich nachgelesen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein britisches Slangwort für, also das ist so eine britische Verniedlichung oder was auch immer für den Teufel.
Und vielleicht hört auch keine Ahnung. Es macht schon Sinn, dass man also aus so einer psychologischen Sicht Stimmen hören kann, die dann auch super gefährlich sind, die in solche Gewalttaten einreden.
Ich meine, wir haben es ja in dem Film auch in der Parallele eigentlich, dass die Infizierten, wie wir erfahren, ja auch Psychosen haben und deshalb töten. Also die sehen Dinge, die nicht da sind und Jimmy hört Dinge, die nicht da sind.
Ja.
Und beide handeln extrem destruktiv.
Aber ich glaube, es ist für Jimmy auch wichtig, oder vielleicht ist es auch das ein und dasselbe Krankheitsbild, aber dass er die Macht über andere ausüben kann und denen Gewalt antun kann.
Er will schon seinen Kult haben, habe ich das Gefühl. Der ist auch sehr sauer, dass man ihm da Leute wegnimmt. Er braucht die auch zum Überleben, davon abgesehen. Die kämpfen ja für ihn und verteidigen ihn. Aber ich habe das Gefühl, dass er schon teilweise einfach zu viel Spaß hat daran, dass seine Gruppe, die sind ja auch alle, also fast alle, völlig irre.
Ja.
Und er hat die so erzogen. Und er scheint schon diese Macht auf jeden Fall auch zu genießen. Ich habe das halt gesagt, ich war mir immer nicht sicher, ob er aus dieser Geistesstörung heraus oder so unter seinem Satanismus handelt oder ob er einfach auch Spaß am Chaos hat, was nun auch was ist, was den Teufel selbst kennzeichnet. Ja.
Ich finde, du hast auch noch eine wichtige Sache gesagt, dass er Leute mag, beziehungsweise nicht mag. Und er redet ja mit dem Dr. Kelsen und sagt zu ihm, ich will dich jetzt nicht unbedingt töten, weil mit dir kann man sich gut unterhalten. Und das habe ich selten.
Ich glaube, er sagt sogar, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gemocht.
Genau.
Sagt er, ja. Deswegen ist es natürlich Quatsch, dass ich gesagt habe, er mag ein paar seiner Leute. Aber ich hatte das Gefühl, er hängt schon an Jemima.
Schon.
So ein bisschen. Die mochte er schon gerne. Die hatte einen coolen Tanz. Die hatte den Dipsy-Tanz gemacht. Das hat ihn gut unterhalten.
Kannst du den noch einmal zeigen?
Haben leider unsere Zuhörer nichts von daher würde ich an der Stelle darauf verzichten.
Aber ja, genau. Und ich glaube, die anderen, sagen wir mal, Dr. Kelsen ist der Komische von der Gemeinschaft der Menschen in Großbritannien, die noch leben. Weil andere sind ihm sofort kritisch gegenüber und haben Angst und sowas. Dr. Kelsen ja gar nicht. Der redet mit ihm wie so ein Doktor.
Der macht es auf jeden Fall richtig. Also der versucht halt einfach rauszufinden, ohne ihn zu provozieren, was er da macht, was er da vorhat, woran er glaubt.
Ja.
Und so. Und das ist schon, der ist schon sehr gut darin zu kommunizieren. Aber ja, der hat generell nie wirklich Angst gezeigt. Ne?
Aber was ich auch noch sagen möchte, wir wissen nicht genau, woran Jimmy glaubt, wir können das ein bisschen erahnen. Aber wir wissen ziemlich genau, woran seine Finger glauben, die Gang. Weil die sind ja wirklich sehr jung. Also sie sind auf jeden Fall in dieser Chaoszeit reingeboren.
Ja.
Und haben wahrscheinlich keine Schulbildung, gar nichts gelernt. Wahrscheinlich hat Jimmy die irgendwo aufgepickt und gerettet, so wie sie auch hier den Spike gerettet haben. Und haben so zu dem aufgesehen und dem dann alles abgekauft.
Ja.
Und die glauben an den ganzen Crap.
Also man weiß es nicht zu 100%.
Die Kelly.
Also aber die Kelly, ich glaube Jimmy Inc., die auf jeden Fall. Da merkt man das bis zum Schluss.
Ich finde, sie ist aber auch noch, ich will dir nicht den Credit nehmen, das hast du gesagt, aber sie ist einfach klug.
Sie ist hochintelligent. Deshalb ist es mir richtig aufgefallen, die konnte richtig gut reden. Die hat richtig schlaue Wörter benutzt und lange Sätze gebildet. Nein, also da hatte man das Gefühl, die hat irgendwie eine Schulbildung genossen, auf jeden Fall. Weiß man natürlich nicht, ob die das in der Jimmy-Gang gelernt hat oder ob die vielleicht vorher auch einen coolen Dad hatte, der ihr das beigebracht hat.
Sie glaubt trotzdem an den ganzen, sie ist trotzdem sehr indoktriniert, sie glaubt an den ganzen Old Nick-Kram. Sogar fast noch mehr als Jimmy selber.
Auf jeden Fall.
Sie entdeckt ja den Dr. Kelsen und schließt sofort selber, das muss der Teufel sein und sowas. Mit dem kann ich zeigen, dass Jimmy eigentlich scheiße labert.
Das ist eigentlich faszinierend, weil sie muss doch diese ganze den ganzen Satanismus-Kram von Jimmy gelernt haben, von Sir Jimmy Crystal. Und
Und versteht ihn dann besser als er selber.
Ja, und dann, ja, aber was, das Ding ist, wir wissen, das ist alles Quatsch.
Ja, aber das ist ja egal.
Ja, nein, nein, genau. Aber das fand ich witzig, dass sie sagt dann, dass sie dann so eine Erkenntnis hat und dann so zu Spike meint, Jimmy ist verdächtig. Also so, wir müssen, Jimmy hat gar keine Ahnung. So, also dass sie irgendwie so das so also dass sie das voneinander so trennt, also dass sie so unabhängig von Jimmy irgendwie offenbar daran glaubt, dass es diesen Old Nick gibt, obwohl sie weiß schon, dass Jimmy verrückt ist und lügt.
Aber trotzdem muss sie auch irgendwie an diese Welt glauben, weil dreht man ja auch durch.
Ja.
Mit was die da für Sachen machen müssen, muss da schon irgendwie dabei oder drin sein.
Das wird sein, ja. Sie hat da Stimmt, ja, das wird sein.
So vermittelt sie das ja auch dem Spike, der dann ja auch direkt immer anfängt zu kotzen und sowas. Und sagt, hey.
Das ist das, was wir machen.
So, that's how we roll.
Ja. Das ist, sie hat da gar keine andere Lebensrealität. Sie kennt wahrscheinlich auch gar nichts anderes.
Ja.
Deswegen krass, dass sie trotzdem, dass sie merkt, dass Jimmy lügt. Nee, die hat schon gute, das ist sehr, ja, emotional intelligent wahrscheinlich.
Ich würde gerne noch was sagen. Und zwar, wie die Gruppe eingeführt wird am Ende des dritten Teils. Des dritten Teils. Das kam aus dem Nichts. Das war so cool. Ich glaube, im Kino haben auch alle irgendwie einen ähnlichen Glückshormone ausgeschüttet, weil das so unerwartet war. Und dann machen die auch noch so Ninja-Moves und springen, machen Saltos. Bisschen auch da noch diese Trainingsanzüge, die so bunt sind. Diese Power Ranger. Und dann auch noch diese Masken. Und diese blöden, blonden Perücken, wie man darauf kommt, super genial.
Ja, und dass man sich das traut, dass dann der Zustand, also das, weil man kann ja auch irgendwie, es kann ja auch richtig dumm rüberkommen, im Zweifel, dass dann irgendwie der Zuschauer da irgendwie denkt, was ist das, das ist total albern. Aber die Filmreihe kann sich eh viel erlauben, habe ich das Gefühl. Ja. Die machen das einfach und es ist irgendwie auch okay. Haben wir jetzt in diesem Film ja auch dann zu Genüge eigentlich, dass es Szenen sind, wo man sich denkt, das ist ja, also vor allem natürlich am Ende der Satans-Tanz zu Iron Maiden, wo man sich halt denkt, so, das ist ja komplett, es holt einen eigentlich komplett raus aus der Stimmung, aber machen sie einfach und es funktioniert.
Genau, und ich finde, die Kelsen-Geschichte nicht ganz, aber auf jeden Fall die Satanisten-Gang, die gibt mir sehr, sehr krasse Walking Dead-Vibes, weil das so comichaft ist. Und das ist vorher in den anderen Teilen nicht so gewesen. Das ist so ein wirklich übertriebenes Element reinbringt, was eigentlich ein Walking Dead ist. Weißt du, du hast da die Frau mit dem Samurai-Schwert, die ihre zwei Zombie-Sklaven mit sich mitzieht und sowas. Völlig over the top. Und das gab es in der 28-Reihe eigentlich noch nicht.
Ja, glaube ich auch. Die waren noch wesentlich ernster, die ersten beiden Teile. Ich muss sagen, ich habe Walking Dead nicht gesehen. Also ich habe nicht so weit geguckt, dass es so absurd wurde, glaube ich. Oder wenn du das sagst, also das war mir gar nicht so bewusst, dafür Walking Dead das auch macht. Dass es so übertrieben ist.
Du hast ja auch das Spiel gespielt von Telltale. Mhm. Ich finde, das hat immer diese episodischen Teile, die so für sich stehen können. Also du kannst einen Telltale-Teil spielen und der ist für sich abgeschlossen. Das ist natürlich eine weiterführende Story, aber an sich ist so das Teil fertig. Und das Gleiche hatte ich auch mit dieser Satanisten-Gang. Und die ist jetzt ja auch fertig. Die ist jetzt abgehandelt.
Okay, das ist wie bei, stimmt. Walking Dead gab es ja, glaube ich, auch diese, dann sind sie halt bei dieser Familie und dann erfahren sie, richtig, okay, das sind Kannibalen und dann muss das Problem gelöst werden und danach ist es aber auch vergessen. Ja. Oder halt, das ist dann so eine Episode, ist abgeschlossen, ja, verstehe, ja. Ja, ist auf jeden Fall cool, dann wird es nicht so, sonst wäre es auch wahrscheinlich schnell langweilig. Man hätte ja den ersten 28 Days Later nicht viermal wiederholen können.
Ja, klar, stimmt.
Ja. Auf jeden Fall waren sie sehr unterhaltsam. Fand ich, ist witzig, weil die sind natürlich super böse und super brutal und die arme Familie, aber trotzdem war ich immer so ein bisschen auf Sir Jimmys Seite, weil ich den einfach so cool fand.
Ja.
Und vor allem auch, haben wir gar nicht drüber geredet, dass die halt so nonchalant da die Zombies abmurksen. Also die haben ja, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt, würde ich sagen, sehen die in den Zombies eine Bedrohung.
Ja.
Also das sind ja doch die einzigen, das müssen, na gut, der Dr. Kelsen kann ja auch damit umgehen, der ist auch immer cool. Aber die sind so, das ist ja so anders als in den anderen Teilen davor, so dass die einfach da durch diese Welt gehen können. Und die sind die Bösen und nicht die Zombies. Das finde ich schon cool.
Die haben den großen Vorteil, dass die einfach Räuber sind.
Mhm.
An alle anderen, die haben halt
mit
irgendwie...
Mit Nahkampfwaffen, also mit Dolchen gehen die ja hauptsächlich, glaube ich, um, oder?
Ja, man sieht ja auch, dass sie viel miteinander trainieren.
Mhm.
Die haben keine Angst. Die sind,
Messern, meine
die
ich
sind wahrscheinlich, fehlt denen da dieser Trigger im Gehirn, dass die da Angst spüren. und können dann.
Ja, weil sie abgestumpft sind, weil sie in dieser Welt geboren sind. Ne?
Ja, die können viel sicherer mit den Zombies umgehen als jetzt.
Ja.
Die haben auch nichts zu verlieren. So, wenn aber, die sterben, dann sind die tot und bei Old Nick und sowas. Aber wenn du als Familienvater da deine Ranch aufgeben musst oder so, oder deine Tiere laufen weg, dann bist du halt deine ganze Familie im Arsch.
Mhm.
Ich glaube, das gibt denen einen großen Vorteil.
Ja. Ich fand das auch krass, weil, das habe ich vorhin gar nicht mehr gesagt, aber ich fand hier, glaube ich, halt die erste Szene, also die erste Szene von 3.2, fand ich persönlich die unangenehmste Intro-Szene dieser Filmreihe im Schwimmbad am Anfang.
Ach so.
Ich weiß nicht, das hat ja nun, ist ja eigentlich ein Bruch mit den anderen ersten Szenen. Wir haben diesmal nicht irgendwie, Zombies sind überhaupt nicht mit im Raum. Aber die Situation, dass dieser 12-Jährige da versehentlich mehr oder weniger diesen einen Jimmy absticht und der da verblutet jämmerlich und niemand hilft dem. Und es ist so, also ich weiß, ich habe es aus der Sicht des kleinen Jungen gesehen, das ist schon super verstörend, oder?
Ja, aber ich glaube, das will uns der Film auch allgemein sagen, dass es einen Switch gibt in der Rolle Gut und Böse.
Mhm.
Alle anderen Teile fangen mit bösen Zombies an, die dem armen Menschen hinterherlaufen. Und in 3.2 ist der Mensch der Böse.
Ja, definitiv. Aber es ist halt auch so verständlich, ne? Also so nachvollziehbar, dass du natürlich, wenn du in dieser harten Welt überleben musst, dass du einfach eine komplett andere Moralvorstellung entwickelst, so eine ganz andere, ein anderes Verhältnis zu Gewalt hast auch und auch einfach dir das gar nicht leisten kannst, vielleicht, dass du da irgendwie zu viel Bindung aufbaust zu deinen Mitmenschen. Die sind ja darauf angewiesen eigentlich, dass sie so zusammenbleiben, aber niemand ist so wirklich interessiert daran, dass da einer aus der ihrer eigenen Gruppe da durch diesen Unfall stirbt. Das fand ich schon hart. Ich fand es hart auf jeden Fall aus der, wie gesagt, aus der Sicht des Spikes.
Ja.
Da hat auch der, ich glaube, den mochte auch niemand. Also der, ich glaube, einer hat, sagt das ja später, ne, dass das irgendwie sein bester Freund war.
Ja.
Der schon, aber alle anderen sind vielleicht auch ein bisschen erleichtert, weil das halt eh ein Arsch war.
Mhm.
Ja. Aber ich fand es einfach gut, dass man da nochmal genau diese Gruppe hat, dass man halt nicht immer diese normalen Familien hat wie sonst, die diesen Bauernhaus irgendwie noch überleben müssen. Ich fand es auf jeden Fall eine gute Idee, die Jimmys als Storyline da mit rein zu verweben. Sehr froh, dass sie so eine Hauptrolle bekommen haben. Ich fand es super interessant. Es gibt nicht mehr her als für einen Film.
Ja.
Also bin absolut content damit, dass sie da jetzt alle tot sind. Außer Kelly. Ich fand es super unterhaltsam und sehr interessant. Und genauso ja auch tatsächlich die Story rund um Dr. Carlson. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, nachdem ich den ersten Teil gesehen habe, dass ich das noch spannend finde im zweiten Teil. Aber ich muss wirklich sagen, wie Dr. Carlson, also wie das dargestellt wurde, dass er da natürlich auch krass einsam ist einfach.
Mhm.
Und eigentlich auch nichts zu tun hat. Er sagt doch irgendwas von, ich habe alles getan, ich bin am Ende meiner Reise angekommen.
Ja.
Der hat da nichts zu tun. Das ist ja ein furchtbares Leben, das er da eigentlich fristet. So. Es ist auch irgendwie niemand mehr auf ihn angewiesen. Oder er scheint selten Menschenkontakt zu haben, weil irgendwie, weiß ich nicht.
Alle haben auch Angst vor ihm.
Alle haben aus irgendeinem Grund Angst vor ihm. Wobei ich da seine Backstory auch nicht ganz verstanden habe. Also es gab doch der Vater, oder irgendjemand erzählt das doch im ersten Teil, dass sie den gesehen haben und dann waren da irgendwie 100 Leichen.
Ja.
Und dann, ja, hatten sie, wie gesagt, dadurch irgendwie dann Angst vor ihm. Oder haben halt gemerkt, okay, der Typ ist irre.
Ja.
Wir nähern uns dem nicht.
Dem wahrscheinlich.
Dabei ist es einfach ein netter Typ, der hat halt gewunken.
Ja, der hat aber auch so, der war voll geblutet und da voll mit seinem Jodzeug und.
Ja, ja, klar.
Könnte ja auch ein Psychopath sein, der die alle umgebracht hat und nicht einfach die Leichen verbrennt.
Ja, ja, klar. Ja, okay. Aber der lebt da schon echt lange und hat da echt kein schönes Leben. Also er hat nicht seinen Humor verloren, was ich sehr gut fand. Nee, ich fand es sehr herzerwärmend, die ganze Geschichte. Auch, dass ich Interesse habe am Überleben dieses Alpha-Zombies, hätte ich auch nie gedacht. Also warum sollte ich mich für den interessieren so? Aber der Film hat es wirklich geschafft. Ich fand das so spannend, so mitzukriegen, okay, was macht Dr. Kells mit ihm, was kriegt er raus? Weil er ja daran halt forscht, inwieweit der Alpha irgendwie noch Menschlichkeit in sich hat, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dann gibt es ja auch diese, also es gibt Szenen, wo die dann tanzen und wo er ihm Latein beibringt.
Mhm.
Nein, und so Kultur so ein bisschen, ne? Also Musik, Tanzen, genau, also so Sachen, die irgendwie ja auch den Menschen ausmachen, die den Menschen unterscheiden vom Tier. Und dann gibt es den Moment, wo der Samson da sein erstes Wort sagt. Ich fand das so toll. Mich hat das richtig berührt.
Ja, sehe ich auch so. Kelsen ist so cool geschrieben, er sieht auch so cool aus.
Ja.
Also da, das Charakterdesign, die Satanisten sind cool, Kelsen ist cool, der Alpha-Zombie sieht einfach cool aus.
Ja.
Riesiger, bärtiger, haariger Killer-Zombie.
Jason Momoa.
Ja, beste Rolle überhaupt, super gecastet.
Ja.
Und man sieht am Anfang, man sieht sehr krass an seinen Augen, wie er sich wieder zurück zum Menschen entwickelt. Und die sind erst so ganz rot unterlaufen und am Ende sind sie ganz klar. Und
ja.
Er hat auch eine ganz ruhige, entspannte Stimme am Ende.
Ja, wie er am Ende ganze Sätze spricht auch. Also das fand ich auch. Also dass er Moon sagt, fand ich schon krass. Aber wie er dann im Zug sitzt und einfach so sagt, als wäre nichts gewesen, no, I don't have a ticket.
Ja, das ist so cool.
Ich fand das so cool. Aber natürlich auch vielleicht ein bisschen konstruiert, dass der Superdoktor es einfach schafft. Na gut, ich hatte lange Zeit, drüber nachzudenken und so weiter, aber dass er es schafft, mit seinen Hausmitteln, die er da zusammengesammelt hat, direkt das Medikament zusammenzustellen. Ja, das den Alpha-Zombie nicht nur aufweckt für kurze Zeit, sondern ihn auch mehr oder weniger dauerhaft heilt, fand ich ein bisschen unrealistisch.
Finde ich auch, ja. Die haben 28 Jahre lang Zeit, daran zu forschen, mit Top-Equipment und sowas. Und er macht das mal eben nebenbei in seiner Butze da.
Ja, ich meine, Dr. Kelsen hat ja die Theorie, dass diese Zombies möglicherweise nur deshalb töten, dass er meinte, so aus medizinischer Sicht liegt offensichtlich eine Psychose vor und die Infizierten sehen etwas, was nicht wirklich da ist. Also sie sehen die Menschen als Monster und töten sie deshalb. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also woher er das nimmt. Also einfach nur aus seinen Beobachtungen,
Dass sie Babys töten und ja. Babys haben keinen Grund, dass man denen wehtut.
Ja, aber du brauchst doch auch keinen Grund. Naja, sonst haben Zombies halt einfach den Grund zu töten, weil das so ihre Aufgabe so. Das ist der ihr Trieb.
Stimmt, die fressen die ja gar nicht. Die fressen die Menschen ja gar nicht. Die töten die einfach nur.
Mhm. Es gibt so Zombie-Geschichten, glaube ich, wo die auch fressen oder die Gehirne oder was auch immer. Aber ich glaube, hier töten sie sie nur, ne? Gleichzeitig, wie gesagt, müssen sie auch irgendwie essen, um zu überleben. Also sie werden schon auch essen, aber nicht...
Der Virus ist ja so, ist ja auch so schlau, dass der die Infizierten auch dazu leiten kann, dass sie andere einfach ankotzen mit Blut und so den Virus verbreiten.
Ja,
also es geht nur um die Verbreitung des Virus, nicht um die Nahrung.
Aber es ist halt dumm und nicht ganz rational, wenn sie dann nach 28 Tagen verhungern. Also das ist ja nicht besonders, dass jetzt so zumindest wie der Virus ursprünglich da entstanden ist, ist ja nicht besonders sustainable.
Vielleicht ist der Virus auch mutiert. Muss wohl irgendwie.
Ja, muss. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich meine so, ja. Einerseits ja, sehr effektive Ansteckung, muss man sagen.
Ja.
Du hast keine Chance. Ja, also es ist so, der Virus ist wirklich schlimmer als in anderen Zombie-Filmen.
Ich meine, der Virus, der kommt ja aus dem zweiten Teil von dieser Patient Zero. Und das war ja ein Mensch. Also sie war noch recht vernünftig.
Ja, die war nicht
und
infiziert.
Die
war nicht, die hatte keine Symptome.
Und die hat ja überlebt, indem sie ganz normal Dosen Konserven gegessen hat.
Mhm.
Und vielleicht war das der Grund, warum die Zombies später halt normales Essen können und nicht verhungern.
Wenn alle von ihr abstammen,
richtig.
Was ja so ist. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Deswegen können sie sich jetzt auch von anderen Sachen ernähren. Ja, das ist klug. Ich habe mich aber auch gefragt, also ich glaube, in gewisser Weise ist der Dr. Kelsen auch ein bisschen verrückt. Weil er ja zum Beispiel, er ist Atheist, aber er hat ja doch so ganz, er hat ja seine eigene Ideologie und seine eigene Agenda
Memento Mori.
Genau, der hat da ja schon, das ist ja fast schon eine Religion auch, die er da irgendwie ausübt, im wissenschaftlichen Sinne. Ich finde es auch witzig, dass halt ein Schauspieler, der verbunden wird mit Voldemort, die Philosophie hat Memento Mori irgendwie und wir alle müssen sterben.
Ja.
Gegensätzlicher können zwei Charaktere nicht sein als Dr. Kelsen und Voldemort. Das hat mir gut gefallen.
Mhm.
War für mich auf jeden Fall ein Lacher. Ich habe das im ersten Teil schon gedacht mit ihm, dass er sich da ja auch einfach rausnimmt, diese Jodie Comer, also die Mutter von dem Jungen, zu töten. Dass er einfach sagt, ja, nee, ich habe gerade diagnostiziert, du hast Krebs. Dir wird es nicht besser gehen. Und 5 Minuten später ist die Frau tot. Ich mir auch so denke, so was, also er nimmt sich da schon einiges auch raus. Also sie ist einverstanden.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich das schon sehr, ja, und nicht nur das, sondern er betäubt auch noch, ohne mit Einwilligung der Mutter wahrscheinlich, aber die ist halt nicht bei Sinn, betäubt er den Jungen, damit der sich nicht aufregt.
Ja.
Das fand ich schon ein bisschen übergriffig. So, aber man kann da sagen, ja, er ist halt auf der guten Seite, deswegen ist das okay. Oder es ist nachvollziehbar.
Die Mutter hat ja ihr Einverständnis gegeben, von daher.
Ja, können wir jetzt aber nicht auf aktive Sterbehilfe irgendwie beziehen in unserem echten Leben, weil da wäre das, ist das, wie gesagt, illegal.
Ja, okay. So, ne?
Aber in der Welt gelten ja, also er hat es auf jeden Fall so entschieden, dass es gerechtfertigt ist. Also ja. Ist es wohl so. In dem Moment finde ich es auch nicht so schlimm. Und irgendwie ist es mir sogar jetzt sauer aufgestoßen, dass er diesen Alpha Samson permanent betäubt und dann untersucht und so weiter oder versorgt und mit ihm redet und ihm versucht, was beizubringen und bei ihm mehr oder weniger halt drogenabhängig macht dadurch.
Aber Samson kommt ja freiwillig.
Weil er diese Droge bekommen hat, ja. Und ihm das gefallen hat. Aber du kannst ja auch nicht einfach jemandem Heroin spritzen. Und natürlich kommt er wieder zurück, weil du sein Dealer bist. Aber das ist halt höchst verwerflich.
Aber es ist ja in dem Sinne keine Droge zum Spaß, sondern es ist ja eine Medizin. Das ist ja das Rage-Virus. Nee, das macht ja super aggressiv und das ist einfach das Heilmittel, mehr oder weniger.
Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, weil er ist ja trotzdem in so einem Rauschzustand oder in so einem... Er kommt halt in so eine Betäubung, die ihm natürlich auch gut gefällt, wahrscheinlich. Also das ist nicht nur, er hat diese schlimmen Symptome nicht mehr, die ihn quälen, sondern er ist auch in so einem, glaube ich, sehr angenehmen Rauschzustand. Und er hat es einfach für ihn entschieden, aber in dem Fall ist es natürlich auch
Wenn du das so ansprichst, finde ich es tatsächlich schlimmer, dass er ihn einfach umbringen wollte.
Ja, das kommt ja dann auch noch dazu.
Er ist einfach sehr rational. Ne? Er muss einfach entscheiden, okay, ich habe jetzt nicht mehr viel Medizin, um dich ruhig zu halten. Dann beende ich das jetzt einfach.
Ich meine, er entscheidet halt permanent, wer sterben darf und wer nicht. Also er hat auch im ersten Teil, rettet er ja, glaube ich, die Mutter und das Kind halt von diesem Alpha. Und da ist es auch schon so, er betäubt den Alpha und meint so, ja, aber der wacht gleich wieder auf, lass mal lieber weggehen. Wo man sich denkt so, okay, warum hat er den nicht umgebracht? Der ist halt voll die Bedrohung und der hätte jetzt die Möglichkeit, den umzubringen. Macht es aber nicht, weil er vielleicht noch andere Pläne hat oder weil seine Philosophie ihm sagt, wir töten nicht ohne Grund.
Genau, er killt ja gar keine Zombies.
Er tötet nicht, außer sie sind...
Ja, außer sie geben ihr Einverständnis dafür.
Aber inwieweit kann denn Samson sein Einverständnis dafür geben, dass er den da umbringen will am Ende? Also nicht am Ende, sondern halt da, wenn ihm die Medizin ausgeht. Also da ist es plötzlich dann okay...
Ich glaube, er muss so ein bisschen so Triage machen. Er muss entscheiden, was gerade da mehr wichtig ist. Und er muss ja für sein eigenes Leben auch noch vorsorgen.
Ja.
Und dann,
er trifft überlegte Entscheidungen. Und er kann die auch begründen, aber...
Er trifft die alle aus medizinischen Gründen und rationalen
Gründen. Ja, und aus seinen Überzeugungen. Aber er könnte, Das ist halt, fällt halt nur so auf, dass er so ein bisschen Gott spielt, finde ich.
Spielt Gott.
Und er spielt Gott. Und dazu, was ich halt zu dem Bild halt auch so gut passt, ist, dass er sich da einen riesigen Tempel errichtet hat. Das ist für mich kein besonders atheistisches Verhalten. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Figur.
Ich finde, er kam mir auch in diesem Teil ziemlich hoffnungslos vor.
Ja, der hat einfach...
Er hat auch so ein bisschen aufgegeben.
Total. Aber er hat seine Musik. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Weil das fand ich sehr cool, dass man in so einem apokalyptischen Setting... einfach dann so ganz laut irgendwie Duran Duran und irgendwie Radiohead und Iron Maiden spielen kann.
Mhm.
Also irgendwie ergibt es ja so einen Kontrast.
Ja.
Vor allem so Popmusik. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, die hat er sich erhalten. Den Spaß, glaube ich, da an seiner Musik und seinem Tanzen und so. Ist ja auch toll. Das hat man auch schon bei A Quiet Place gehabt als Symbol. Das weiß ich noch. Man darf ja keinen Ton von sich geben, weil sonst die Zombies, fast Aliens kommen. Und da gibt es auch so eine Szene, wo sie dann so sich Kopfhörer in die Ohren machen und irgendwie Musik, die haben so einen Musikplayer oder so und dann tanzen die einfach so, weil Musik irgendwie dann noch irgendwie was von der alten Welt ist wahrscheinlich und einem irgendwie auch nochmal ein anderes Gefühl gibt von Freude und von der alten Menschlichkeit. Und weil viel mehr hat er ja auch nicht, ne? Er hat seine Bilder von seiner Familie. Aber auch mit dieser Figur wird es nicht weitergehen im nächsten Teil, weil er das leider nicht überlebt. Wir müssen auf jeden Fall noch über das Ende reden. Charity. Ja, das Ende ist kein Charity, ne? Ja, es ist halt so witzig gewesen, finde ich. Also Jimmy, fanden wahrscheinlich alle. Jimmy macht ja den Deal mit Ralph Fiennes, dass der so tun soll, als wäre er tatsächlich Satan. Mhm. Und dann bereitet der den Leuten eine Show. Also da wäre ich auch gern dabei gewesen live, glaube ich.
Die war schon sehr geil, ja.
Er hat auch den perfekten Song.
Gott sei Dank.
Ja, wenn er nur Duran Duran ist, wäre schwierig gewesen, irgendwie lieb zu finden, das passt.
Stell mir vor, du wärst da. Du müsstest dann aus deiner Plattensammlung was rausnehmen.
Das wäre nicht möglich.
Bei mir glaube ich auch nicht. Ich hätte nur The Doe.
Ja, Modern Talking. Mhm. Ich höre gut wie gar kein Metal. Ich glaube, das
wäre sehr schwierig. Ich höre viel Trash, aber es ist nicht unbedingt Metal.
Nee.
Aber ja, geile Show. Er hat sehr viele Kerzen angezündet.
Bestimmt ja.
Den ganzen Tag gedauert.
Ich weiß auch gar nicht, warum er so auffährt. Ich glaube, der hat da einfach einen neuen Lebenssinn gefunden. Also der hat ja, wie gesagt, der hat ja nicht viel.
Mhm.
Und der hat da einfach irgendwie eine Quest bekommen und dachte so, ich werde die auf jeden Fall mit Bravour bestehen.
Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass er überlegen ist, dem Jimmy.
Ja, auch Jimmy, sein Gesichtsausdruck. Jimmy ist fassungslos. Also ja. Das ist so, er findet es so geil. Ja. Aber er denkt sich auch, was ist das für ein Typ, den ich da gefunden habe? Was ist mit dem? Oh Mann, ey, da hatte echt viel Spaß an der ganzen Szene. Aber er pustet ja auch so den Jimmys so irgendwie so Salz, keine Ahnung, irgendwas Chemisches, genau, ins Gesicht. Und setzt sie damit so ein bisschen unter Drogen. Ist nicht genau, warum er das macht. Aber damit es alles noch viel krasser wird,
ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Weil es ist ja nichts Böses. Die werden ja dadurch nicht irgendwie... Ich dachte erst, der schaltet die irgendwie aus, aber würde er nie machen. Und dann ist es ja leider so, leider, dass Jimmy es ein bisschen übertreibt mit seinen Forderungen. Also er hat ja, glaube ich, so ein bisschen ihm erzählt im Vorfeld, was der... Also,
was er ihnen sagen soll.
Was ja. Er ihnen sagen soll, genau. Also weil Jimmy will ja eigentlich auch nur seine Macht dadurch irgendwie sichern. Und das, weil ich glaube, die hatten so zwischendurch so ein bisschen den Glauben verloren vielleicht. Oder er hatte so das Gefühl, er verliert langsam seine Macht. Jetzt auch irgendwie die Hälfte gestorben ist schon.
Mhm.
Und um das nochmal wirklich zu beweisen, dass er wirklich der Sohn ist von Satan, soll Ralph Fiennes das irgendwie bestätigen. Ja, und dann übertreibt das leider sehr.
Naja, er sagte sowas, es läuft ja alles ganz gut und dann können die eigentlich schon abziehen. Und dann fängt Jimmy an zu sagen, du willst also, dass ich weitermache, die Leute zu massakrieren, sie zu zerhäckseln und ihre Eingeweide auf dem Boden zu verteilen. Ja. Und dann denkt sich der Dr. Kelsen, ach scheiße, eigentlich ist das nicht so gut. Und dann guckt er sich die Leute nochmal an und erkennt...
Er sagt aber auch erstmal ja, glaube ich. Also ja. Er ist schon, er weiß einfach, weil er klug ist, dass er jetzt, dass es keinen Grund gibt, jetzt nein zu sagen.
Aber er überlegt schon, er ist schon am Zweifeln.
Nee, er findet das auf jeden Fall nicht gut. Das wird, ne, es geht natürlich gegen seine moralischen... Vorstellung, aber er weiß halt, er ist halt, wie gesagt, er weiß halt, dass er das sonst nicht überlebt. Der will das ja in dem Moment erstmal noch überleben. Er hat ja auch noch Pläne mit seinem Freund.
Mhm.
Ja, und dann sieht er unter den Kindern Spike, den er ja kennt aus dem, ja, davor, nicht aus dem, ja, aus dem Teil 1.
Das ist eigentlich die zweite relevante Szene für Spike, sonst kann man den im Film auch weglassen.
Ja, er ist die ganze Zeit nur am ängstlich schauen und ja. Heulen.
Man
und
braucht ihn am Anfang, dass er da überhaupt reinkommt, dass man diese Perspektive sieht, man sieht ja so alles irgendwie aus seiner, nicht genau. Aus seiner Sicht, aber so aus seiner, genau, erst der die Storykraft dahinter und am Ende erkennt ihn Dr. Kelsen und sonst macht der Junge aber nichts.
Ja, deswegen bin ich gespannt, ob er im nächsten Teil nochmal eine wichtige Rolle kriegt oder ob er einfach irgendwie so aussortiert wird langsam.
Ja.
Weil ich finde den nicht so spannend, tatsächlich. Da fand ich seine Freundin Kelly wesentlich spannender. Aus erzählerischer Sicht.
Ich glaube, der konnte da auch nicht so viel leisten, einfach in der Gruppe.
Nee.
Als Zwölfjähriger.
Keine Chance. Es hätte auch keinen Grund gehabt, wenn er da plötzlich jetzt sich da groß aufstellt und dann da die Leute eigenhändig da erledigt. Hätte er ja keine Chance gehabt. Er ist ja denen komplett unterlegen.
Ja.
Ja. Das Einzige, was er dann halt jetzt macht, ist ja ganz am Ende, dass er sich dann doch gegen, wenn er die Chance sieht, dass er dann dem Sir Jimmy sein Messer da irgendwie in den Bauch oder wo auch immer hin. Nee, genau, Dr. Kelsen, da waren wir noch nicht fertig. Ne? Dr. Kelsen erkennt Spike und entscheidet sich dann um und hat die Idee, vor der gesamten Mannschaft zu erzählen, dass er der Jimmy sein einziger Sohn ist, also Satans einziger Sohn, genauso wie Jesus der Sohn Gottes ist und Jesus ja gekreuzigt wurde.
Ja,
und
richtig
Jimmy,
cool.
Ja, und Jimmy deshalb auch gekreuzigt werden muss.
Mhm.
Seltsamerweise ist Jimmy gar nicht cool mit der Idee. Aber die Kelly, hast du gesehen? Weil die Kelly ist sofort...
Die hat sofort das Messer gezückt.
Die hat sofort das Messer. Ja. Und dann kriegt leider... Also die Sache eskaliert so ein bisschen. Und ich glaube, Kelsen kriegt dann ein Messer ab.
Genau, Jimmy sagt dann, das ist gar nicht der Teufel. Ich habe dich verarscht.
Ja, stimmt, stimmt.
Und er hat uns verarscht und dann sticht er ihn leider ab.
Ja. Und dann kriegt Jimmy auch noch ein Messer ab, wie gesagt, von Spike. Und waren da nicht noch andere? Sterben die anderen? Sind da nicht noch zwei andere dabei? Oder ist da niemand
Jimmy
mehr dabei?
Killt hier also Kelly.
Ja? Das weiß ich gar nicht mehr, ja. Krass. Voll das Massaker.
Ja.
Nach der coolen Musical-Einlage.
Aber wie so ein typisches satanistisches Ritual-Festival, sind alle gestorben fast.
Ganz normal, ja. Ist auch bei jedem Heavy-Metal-Konzert so, oder? Auf jeden Fall, ich war auf keinem, deswegen.
Die IT-Abteilungen sind immer leer danach.
Ja. Und dann wird tatsächlich der Jimmy gekreuzigt. Umgedreht natürlich. Also über Kopf. Was, finde ich, schon ein sehr, sehr cooles Bild abgibt.
Voll. Das war sehr cineastisch. Und da sich die Kamera auch noch so dreht und man sieht erst verkehrt herum da dran.
Ja, also ich meine, das habe ich schon erwartet. Weil das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, ihn zu kreuzigen. Das ist,
ist das Foreshadowing, weil er trägt ja die ganze Zeit auch sein Kreuz verkehrt herum?
Nee, ist kein Foreshadowing, ist halt gesagt, die haben ihn halt verkehrt herum aufgehängt, weil er halt Satanist ist. Man kann es als Foreshadowing werten, aber ich finde halt, das ist halt, bitte. Es ist halt einfach logisch, die logische Konsequenz. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn sie ihn richtig rum aufgehängt hätten. Das hätte man sofort gemerkt, dass das unlogisch ist. Und ich fand das aber auch so traurig irgendwie dann. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe richtig Mitleid trotzdem mit Jimmy. Weil er ist halt irre, aber er ist halt eigentlich auch irgendwo mal unschuldiges Kind gewesen. Und dann haben wir ja diese Szene gespiegelt von ganz am Anfang im ersten Teil, wo er da irgendwie in der Kirche sich versteckt und halt meint so, Vater, warum hast du mich verlassen? Und jetzt ist es wieder so, jetzt hängt er verkehrt herum an seinem Kreuz, ist natürlich völlig selbstverschuldet gewesen, aber so, und heult und ruft halt wieder denselben Satz.
Finde ich aber schön, dass trotz des Regisseurwechsels die da diesen runden Abschluss kriegen.
Ja.
Und Jimmy dann mit den gleichen Worten beenden lassen, wie
ja.
Es angefangen hat. Das ist richtig cool.
Nee, das stimmt. Ich fand es wirklich auch richtig cool. Ich glaube, es funktioniert auch, wenn man den nicht gesehen hat, den ersten Teil.
Ja.
Aber so, es ist super rund. Und dann kommt ja der Samson zurück. Was ich ehrlich gesagt erstmal so richtig schlimm fand, dass er einfach so zurückkommt, mehr oder weniger zu seinem guten Freund, dem Doktor. Und der liegt da halb tot. Ist auch scheiße. Und Jimmy sieht ihn ja dann in so Teufelsgestalt. Und man könnte ja denken, okay, er denkt jetzt, er wird erlöst. Also sein Vater holt ihn ab. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was Jimmy denkt. Und Samson geht an ihm vorbei und nimmt Dr. Kelsen hoch und geht weg. Das ist so schlimm. Das muss sich so schlimm angefühlt haben für Jimmy. Der arme Kerl. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich mag den Schauspieler einfach sehr, glaube ich. Aber ich hatte Mitleid. Der hat ja wirklich geweint.
Ja, ich hatte nicht so viel Mitleid mit ihm.
Okay.
Ich fand es so krass, dass Samson einfach jetzt sprechen kann.
Ja, er sagt ja, thank you, sagt er, ne? Oder sagt er sogar noch mehr Worte?
Er sagt Dr. Kelsen, erinnert sich auf jeden Fall an seinen Namen.
Oh, krass. Also er scheint ja, dadurch weiß man ja, okay, er ist wirklich geheilt. Also er ist wirklich jetzt wahrscheinlich für immer dazu fähig zu sprechen. Und er ist wieder Herr über seinen Verstand. Also der Mensch, der immer in ihm drin war. Schon krass, oder? Ich dachte, er lernt vielleicht so langsam sprechen. Aber er wacht auf und kann plötzlich ganze Sätze sprechen. Und ich weiß gar nicht, endet es da? Dann sieht man nur noch die Kinder, glaube ich, dann. Nee, die hat man vorher schon weggehen sehen.
Nee, dann geht's ja zu Oppenheimer.
Ja, also ich wusste, dass er wieder mitspielt irgendwie, Killian. Aber ich wusste nicht, dass er so eine kleine Rolle spielen wird. Aber ich fand's super cool. Das ist ja mehr nur eine Brücke wieder wahrscheinlich, die geschlagen wird auf den nächsten Teil. Aber wir haben halt unseren Freund Jim, der halt Jim heißt. Frag mich, ob das irgendeine Relevanz hat, dass alle in diesem Film Jimmy heißen und Killian Murphy, Protagonist, das dem ersten Teil Jim heißt. Also sie haben sich natürlich haben sie sich bewusst überlegt, aber ich sehe noch nicht ganz die Verbindung.
Das wird ein guter Icebreaker sein.
Ah ja, stimmt.
Hey, ich bin Jimmy. Oh mein Gott.
Wir haben ja jetzt Kelly und Spike, die den dann wahrscheinlich kennenlernen werden. Nicht, dass sie ihn sofort umbringen. Also Kelly, dass Kelly sofort, oh Gott, er heißt Jim. Ich will nie wieder was zu tun haben mit jemandem, der Jim oder James oder Jimmy heißt.
Vielleicht wird das auch einfach nur ein Trick, um schon im dritten Teil Killian Murphy anzukündigen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Das schon bevor der erste Teil rausgekommen ist, also der dritte Teil rausgekommen ist, war im Internet ja auch das Gerücht, dass Killian Murphy einen Zombie spielt.
Ja, genau. Es gab, weil es auch Bilder irgendwie gab. Und ich glaube, Killian Murphy hat ja auch am dritten Teil mitgewirkt schon.
Ja.
Und so weiter. Und man ich glaube, viele haben erwartet, dass er mitspielt.
Genau.
Und dann war es vielleicht, das stimmt, vielleicht war es nur in 28 Years Later, in dem ersten Teil, einfach so gedacht. Sie wussten vielleicht noch nicht, wo die Reise hingeht. Und dann haben sie sich so irgendwie gedacht, einfach als, ja, als kleines Easter Egg oder so, dass dann da offenbar so ein Kult ist, der sich Jimmy nennt. So hat, das hat man ja schon gewusst, so. Einfach als Verweis auf die Rolle.
Ja.
Und jetzt haben sie das Dilemma, dass er noch eine Hauptrolle spielen wird und die alle gleich heißen. Vielleicht ist Jim oder James auch einfach der häufigste Name in Großbritannien und das ist halt auch völlig okay.
Man könnte es lösen, indem sie ihn einfach mit Mr. Smith oder so Nachnamen, weil der ist ja deutlich älter und hat da so eine leichte Lehrer-Autoritätspersönlichkeit entwickelt.
Ja.
Dann muss man ihn nie Jim nennen. Und die
können seine Jim Tochter nennen. Es heißt ja niemand mehr. Alle Jimmys sind ja tot.
Ja.
Sie heißt jetzt Kelly. Was ich aber auch noch gerade gesehen habe am Ende, seine Tochter heißt Sam. Nicht seine Tochter, aber wir wissen nicht, wer sie genau ist. Aber er ist ja mit dieser, in dem Haus, wo es im ersten Teil aufgehört hat, da lebt er offenbar immer noch mit einem Teenager-Mädchen und er unterrichtet sie in Geschichte. Zweiter Weltkrieg. Wichtige Themen. Und sie heißt Sam. Und das ist ja auch sehr nah dran an Samson. Der auch unterrichtet werden muss eigentlich, weil er die meisten seiner Gehirnzellen verloren hat. Erstmal.
Ich bin gespannt, ob das alles eine Bedeutung hat oder ob die einfach mit den Namen verkackt haben.
Ja, weil Samson ist ja irgendwie auch jemand gewesen in der Mythologie. Unser Dr. Kelsen ist ja super gebildet und hat irgendwie, redet die ganze Zeit irgendwie über die griechische Mythologie und weiß ich nicht, die römische Geschichte und so.
Ja.
Ja.
Ich finde, die letzte Szene, wo Killian seiner Ziehtochter oder was auch immer Geschichte beibringt, wird ein Satz zweimal wiederholt, dass nämlich those who forget history are forced to repeat it, im Sinne von, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg, deswegen, warum der ausgebrochen ist. Und meine Theorie ist, der nächste Teil wird die Menschen oder die Charaktere, die Protagonisten oder die Menschheit vor eine Situation bringen, wie im zweiten Teil, als das Militär den Befehl bekommen hat, schießt einfach alle nieder und man da auch normale Menschen abgeschossen hat.
Ja.
Was ja ein Skandal ist, sowas macht man ja eigentlich nicht. Und ich denke, dass im dritten Teil wieder so eine ähnliche Situation kommen wird, aber sie diesmal diesen Fehler nicht nochmal machen und eine Heilung finden.
Ja.
Und dann darauf bauen und am Ende wirklich.
Ja, weil sie haben ja bisher generell noch nicht wirklich versucht, das so anzugehen, oder? Mit der Heilung. Das war ja nur ja, Dr. Genau. Kelsen. Man hat die einfach aufgegeben. Man hat einfach gesagt, wir überlassen die sich selbst.
Das wird, glaube ich, auch wirklich eins zu eins so gesagt.
Ja.
In den Vorspannen immer, man überlässt die sich selbst. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum dieser Satz zweimal wiederholt wird, wenn der nicht noch relevant wird.
Das wäre aber auf jeden Fall irgendwie fast schon ein zu krasses Happy End, wenn der dritte Teil so ausgeht, dass man es schafft, sämtliche Zombies zurückzuverwandeln.
Warum nicht?
Es ist ja auch ausgerechnet der Alpha, den sie zurückverwandeln können. Wer weiß überhaupt, ob das mit den anderen funktioniert.
Aber der Alpha kontrolliert ja auch irgendwie die anderen. Der hat dann Befehlsgewalt über die.
Der hatte aber auch Befehlsgewalt über die Raben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der hat diesen Rabenschwarm, der war um ihn herum und dann hat er die da irgendwo hingeschickt und dann sind die Raben abgehauen.
Echt?
Ja, das war im ersten Teil.
Ach so.
Und ich mir denke so, was ist mit dem? Der ist irgendwie so eins mit der Natur oder so. Der hatte irgendwie komische, als hätte er da übersinnliche Fähigkeiten. Vielleicht war das aber auch, wurde das jetzt auch vernachlässigt. Vielleicht hatte man da mal eine Idee und hat die dann aber sein gelassen.
Ich finde, es gibt, glaube ich, noch keinen Zombie-Film, was am Ende ein Happy End hat.
Nee, das passt nicht zum Genre. Doch, Shaun of the Dead.
Okay.
Hat ein Happy End. Weil da hast du ja, sind ja die Bros. Sam & Peck und Nick Frost. Und am Ende ist doch Nick Frost in seiner Garage und spielt Videospiele als Zombie.
Richtig.
Und dann Sam & Peck setzt sich daneben und spielt mit und es ist alles wie immer.
Ja.
Ja, naja, gut. Aber im ernsten Horrorgenre.
Aber wäre das nicht cool, wenn der brutalste und schlimmste und ab 18 Zombie-Film ein Happy End hat?
Ja, das wäre, ich weiß nicht. Kann man eigentlich machen, ne?
Was einfach mal dagegen? So eine Serie glücklich abschließen lassen.
Ja, man kann ja einfach auch mal das so ein bisschen brechen mit den Erwartungen.
Das macht der 3.2 ja besonders.
Macht er auch, ja. Das ist so gesagt, allein was auf Humorebene, was der bietet, komplett meine Erwartungen durchbrochen. Duran Duran, hab ich nicht mit gerechnet. Ja. Zombie kann sprechen. Nein, aber ein Happy End, ich weiß nicht, ob das drin ist.
Ich glaube schon.
Okay. Nee, ist doch gut.
Gillian Murphy sieht so schlau und gebildet aus.
Ja, krass, es sind über 25 Jahre später.
Er ist der Zerstörer der Welten und der Friedensbringer gleichzeitig. Das hat Oppenheimer nicht gesehen. Du kennst Geschichte anscheinend nicht.
Oppenheimer? Ja, Zerstörer der Welten ist aber auch dramatisch. Ist doch nur ein Physiker oder Chemiker oder so. Wird er so genannt?
Ich glaube, so nennt er sich selbst.
Ah ja, krass. Ich kenne Murphy gar nicht zugetraut. Er ist so ein guter Kerl hier in diesem Outro, in diesem Film. Richtig sympathischer Typ einfach. Naja, wir müssen auf jeden Fall den Film noch bewerten, Simon. Also, ich fand ihn wirklich sehr gut.
Ich auch.
Ich würde den weiterempfehlen. Ich werde den bestimmt auch noch mehrmals gucken in meinem Leben. Jetzt nicht 10-mal, aber bestimmt noch einmal, was schon gut ist. Weil das werde ich mit den anderen Filmen wahrscheinlich. Vielleicht gucke ich den ersten nochmal.
Mhm.
Interesse einfach, was mit der Figur da eigentlich passiert ist am Anfang. Bevor jetzt der nächste Teil rauskommt. Ich fand, habe ich schon mal einen besseren Zombie-Film gesehen als diesen Film? Ja, außer Shaun of the Dead. Glaube ich nicht. Ja, ich fand ihn ein bisschen besser als Train to Busan. Aber er ist auch irgendwie nochmal gefühlt so ein anderes Genre. Train to Busan ist aber auch sehr, sehr gut. Gott. Ja, also ich denke, in unserer auf der Abitur-Notenskala muss ich dem Film... Ach, fuck it, ich gebe dem Film 13 Punkte. Ich kann da wenig aussetzen.
Ja, dem schließe ich mich an. Wenn ich einen Film sehr gut finde, dann kommt er automatisch in diese Kategorie. Das benennt sich ja auch, das ist ja auch so definiert, dass 13 bis 15 sehr gut sind.
Das wissen unsere Zuhörer, das musst du nicht erklären.
Nee, aber pass mal auf.
Ach so.
Ich würde dann nochmal unterscheiden. 14 Punkte bekommt ein Film, der flawless sehr gut ist.
Mhm.
28 Years Later, Bone Temple hat jetzt diese eine Szene mit dieser Familie und sowas, die mich ein bisschen rausreißt, die mich ein bisschen stört.
Mhm.
Deswegen ist es nur ein 13 Punkte und kein 14 Punkte. 15 würde ich nur sagen, das kann eigentlich nur ein Film sein.
Herr der Ringe, 2.
Weiß ich noch nicht. Bisher noch nicht vergeben, die 15 Punkte.
Ach so,
okay. Aber das kann ja nur herausragend sein.
Ja, es ist dann wahrscheinlich auch ein Film, der einen dann vielleicht... Aber vielleicht so Filme, die man so nostalgisch verklärt, wo man dann auch sagt, ich will da gar nichts abziehen, weil das ist für mich der perfekte Film. Weil einfach aus Sentimentalitätsgründen. Warum soll man Punkte abziehen von Findet Nemo? Nein, Spaß, das war nur ein Beispiel. Also, es gibt ja so Filme vielleicht, womit man so viel verbindet, dass man ihnen einfach blind 15 Punkte gibt. Aus reiner Subjektivität. Das finde ich auch fair.
Mhm.
Auch in so einem Podcast. Aber da gehört der jetzt hier noch nicht zu, weil so einen Kultstatus wird er auch nicht erreichen in meinem Leben, glaube ich. Aber es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Geben wir beide 13 Punkte. Cool.
Wir sind wieder dichter zusammen.
Ja.
Cure for Violence waren wir ja ziemlich auseinander.
Ja.
Freut mich, dass wir uns wieder einigen konnten.
Wir hatten das noch nie, dass wir dieselbe Punktzahl vergeben haben.
Aber wir waren schon häufig dicht beieinander.
Ja, aber es war immer so ein, zwei Punkte Unterschied trotzdem. Jetzt komplett gleich? Hätte ich nicht gedacht. Nee, den haben wir wirklich gut bewertet für einen Zombie-Horrorfilm. Einen vierten Teil einer Reihe, wohlgemerkt. Also das ist echt herausragend, finde ich.
Ja.
Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die Reihe da noch so einen Aufschwung kriegt.
Mhm.
Das klingt jetzt so, als wäre ich so seit 20 Jahren Fan der Reihe oder was. Und hätte dann nicht mit gerechnet, dass es überhaupt eine Fortsetzung gibt. Ich habe gesagt... Candy. Ich habe den zweiten Teil irgendwie letztes Jahr gesehen.
Wir sind ja uns auch beide einig, dass der zweite, dritte Teil besser ist als der erste 28 Years Later.
Ja.
Und trotzdem performt er anscheinend nicht im Kino.
Ja.
Traurig.
Ja, der ist wirklich fast schon gefloppt, könnte man sagen. Vielleicht, weil die Leute enttäuscht waren vom ersten Teil. Ich kann es mir nicht anders erklären. Nee, ich bin froh, dass der dritte Teil grünes Licht bekommen hat, weil ich irgendwie... Ich meine, kommt drauf an, wer jetzt Regie führt.
Mhm.
Schon sehr Alex Garland nochmal zurück oder so. Das könnte passen. Der die ersten beiden Teile, glaube ich, gemacht hat. Weil der kann nun mal wieder, der dritte Teil könnte ja wieder komplett einbrechen. Weil wir haben halt die beiden coolsten Charaktere verloren.
Ja,
aber außer wir haben Killian Murphy. Ja, ja, ja. Aber wir haben halt, es ist halt schon ein großer Verlust, meine ich jetzt. Nur, dass wir halt, wir hatten ja viel Spaß, meine ich, mit Dr. Kelsen und mit Sir Lord Jimmy. Und dass beide nicht mehr da sind, die müssen ja jetzt irgendwie dann ja, das muss man ja dann trotzdem erstmal wieder, man muss ja erstmal wieder eine spannende Geschichte erzählen können. Ich hoffe, es geht in Richtung Heilung auf jeden Fall.
Ich finde auch die Kelly einen super interessanten Charakter.
Ja.
Wie entwickelt die sich jetzt außerhalb von diesem krassen Sektenquatsch?
Ich habe halt Angst, dass sie die Kurve nicht kriegt. Also, dass sie so, ja, fanatisch, ja auch, weil sie ja so erzogen wurde, dass sie da also so streng gläubig ist sozusagen, dass sie irgendwie dann durchdreht. Also, dass sie das nicht rafft, dass das alles irgendwie gelogen war und dass sie dann vielleicht weiter Leute töten will oder so, weil sie denkt, das wäre das Richtige und dass man sie dann irgendwie opfern muss. Für gemein.
Ich hoffe nicht, ich finde sie sehr cool.
Ja, finde sie auch sehr cool.
Glaubst du, dass der Vater nochmal zurückkommt?
Nein.
Glaubst du, dass die fetten, kriechenden Zombies nochmal zurückkommen?
Nee, die waren auch uninteressant. Nee. Ich bin mir nicht mal sicher, dass der Junge wieder zurückkommt.
Ja.
Naja, nein, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie mit Spike noch irgendwo hin wollen.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, Kelly wird eine Hauptrolle spielen. Killian Murphy und seine Tochter oder wer auch immer. Sam und Samson. Ich hoffe, er hat viel gelernt von seinem guten Freund, dem Doktor.
Trägt er eine Hose im dritten Teil?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Hose trägt. Das wäre absurd, wenn nicht. Jetzt, wo er wieder bei Verstand ist. Cool. Dann freue ich mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid.
Das ist Überlänge.
Ja? Naja, vielleicht.
Aber wir haben auch,
können wir es ja noch
wir haben
bekürzen.
Quasi fünf Teile besprochen.
Ja, eben. Wir hätten ja auch zu jedem Teil eine Stunde reden können. Haben wir nicht.
Ja.
Wir haben schon, man muss ja auch Kontext. Man muss ja über Gemeinsamkeiten und Unterschiede reden. Finde ich, das gehört dazu.
Wir haben so lange darüber gesprochen, dass der Erdbeerladen mittlerweile geschlossen hat.
Ach, das ist echt tragisch.
Für euch verzichten wir heute auf Erdbeeren.
Und es sind jetzt zwei Tage Feiertag.
Haben da auch die Erdbeerläden zu?
Nee.
Nee?
Die werden wahrscheinlich, vielleicht haben die ja sogar sonntags auf.
Morgen ist Sonntag.
Mhm. Ich meine, vielleicht ist ja sogar morgen auf
morgen
und
ist,
übermorgen.
Morgen ist auch ein Feiertag.
Ja, ja, ja. Aber ich meine so generell, diese Läden, die nutzen vielleicht das Geschäft, dass das normale Geschäfte zu sind und haben trotzdem auf und haben dann richtig viele, gerade weil ja richtig schönes Wetter werden soll. Also zum Verständnis, ich weiß nicht, wann wir die Folge hochladen, aber wir haben gerade Pfingsten. Also beste Erdbeerzeit. Und ich glaube, die werden sich das Geschäft vielleicht nicht entgehen lassen wollen.
Aber hier schließt sich auch der Kreis, ich will jetzt nicht zu theologisch werden. Aber an Pfingsten hat der Heilige Geist die Jünger berührt. Und sie konnten in fremden Zungen sprechen, genauso wie Samson plötzlich wieder sprechen konnte. Bam.
Ja. Cool. Passt perfekt auf jeden Fall. Wir werden es halt nicht Pfingsten hochladen. Aber schaut euch doch den Film nächstes Jahr Pfingsten nochmal an und hört dann diese Podcast-Folge nochmal.
Genau.
Gut.
Ich glaube, ihr habt jetzt genug von unseren Stimmen gehört.
Ja. So ist es. Sehr guter Abschluss. Dann verabschieden wir uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.
How sad.
How sad.